Hi, Lukas.
Hey, Niklas.
Ich mache uns mal gerade eine Kerze an, es ist heute erster Advent.
Oh, süß.
Goldenen Elchständer. Also Kerzenständer, muss man dazu sagen. Sonst denken Form. Leute, dass jetzt hier was anderes vonstatten geht.
In Form eines Phallus.
Guck mal, ich halte jetzt die Kerze schräg. spreche gleichzeitig in mein Mikro und mache das
krass.
Feuerzeug dort.
Das ist ein ziemlich erheblich breite Kerze, also einen ziemlichen Durchmesser, ungefähr so wie ein Bierglas, würde ich sagen.
Oder ein Wiesent-Gemächt.
Ah. Jetzt muss ich ja nochmal warten, während du etwas in deiner Hand hältst.
Sorry.
Und ja. Das Mikro dabei schräg Dings. Ach, keine Ahnung, ihr wisst schon, das übliche Gelaber.
Cheers.
Cheers.
Auf wen? Thomas Tonga?
Paul Heyman.
Oi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Survivor Series, Mann.
Ja, Survivor Series Doppelpunkt Wargames, Mann. Wo wollen wir anfangen?
Top 7? Irgendeine.
Das wäre mal was Neues, ne?
Ja, es
damit anzufangen, statt es so hinten dran zu packen für die OGs dieses Podcasts, die wahren Konnoisseure und Konnoisseurinnen.
Also wer das nicht mitgekriegt hat bei der letzten Episode, unsere Preview hier für Survivor Series, da muss es irgendwie so kosmische Interferenzen gegeben haben, so irgendwelche technischen Schwierigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass die Top 7 am Ende so ausgefadet wurden. Also es wurde immer leiser im Endeffekt.
Ich glaube, die Batterien von unserem Aufnahmegerät sind langsam alle gegangen. Und deswegen war die Aufnahme irgendwie immer leiser.
Schade, ich habe gerade das Szenario des Waxpunk ausgeführt, womit ich mich übrigens im Nachhinein noch sehr intensiv beschäftigt habe. Ich habe so wirklich so, was mit der Gesellschaft macht und so. Welche religiösen Sachen und sowas habe ich noch gemacht. So, weißt du, die eine ist kein Scheiß. Also, ja. Also, okay. Es geht um eine Welt, wo Wachs der Hauptrohstoff ist. Ja. Also, ohne Scheiß.
Ja.
Einfach so, dass, keine Ahnung, es gibt so eine Strömung, die so in diesem Wachs immer diese neue Veränderung, dieses Flexible so sieht und so. Und dann gibt es die anderen, die diesen harten Wachs haben, wo alles einfach so statisch ist und so. Müssen wir echt mal eine Episode zu machen. Wirklich. Wenn nur drei Leute schreiben unter den Release-Tweet bei X, bitte, macht was zu Waxpunk. Dann müssen wir das machen.
Der übliche Modus ist, stellt dazu eine Frage im nächsten Q&A-Podcast. Ist ja auch nicht mehr so lange.
Machen wir dieses Jahr noch einen?
So rund um die Weihnachtszeit wäre eigentlich irgendwie ganz nett, ne?
So ein Weihnachts-Q&A?
Müssen wir mal gleich, lass mal gleich ein bisschen nach dieser Aufnahme Terminplanung machen und uns das dann nochmal fragen.
Oder einfach jetzt während der Aufnahme komplett alle Leute mit unserer Terminplanung bombardieren und langweilen.
Traumatisieren.
Ich glaube, langweilig ist es nicht, aber es ist wirklich traumatisierend.
Das glaube ich auch.
Ja.
Weniges ist so zum Verzweifeln, wie unsere Versuche, Termine zu planen.
Was so zu 80% an mir liegt.
Das würde ich so nicht mal behaupten.
Mehr als 80%. Tu mir mal kein Unrecht. Ja gut, nee, machen wir da nicht. Aber vielleicht machen wir ja wirklich mal in dieser Review noch eine Top 7.
Ja, das, aber vielleicht mal mittendrin.
Krass.
Statt am Ende.
Soll ich einen Timer stellen auf, keine Ahnung, 25 Minuten?
Nee.
Okay. Also, wo fangen wir an, um da nochmal hinzukommen?
Du, wir können uns richtig lange Zeit lassen, bevor wir anfangen. Das wäre sehr im Sinne von Survivor Series Wargames. Schließlich braucht so ein fucking Wargames-Match auch einfach 40 Minuten, bevor es offiziell beginnt. Denn das Match startet ja erst, wenn 8 mal 5 Minuten vergangen sind, damit alle Leute im Ring sind. Das ist so weird eigentlich.
Und bei diesem Event haben sie es sogar noch mal krasser gemacht, weil teilweise dauerte es noch mal 5 Minuten, bis ein Ref reinkam und das Match ging nach 50 Minuten erst los.
Ja.
So, also, es ist, weil die Tür abgeschlossen war. Ja, tatsächlich, langes Event. Also, langes Event. Es ist mir auch ein bisschen so vom Gefühl her hängen geblieben, dass es sich teilweise echt lang angefühlt hat. Die Wargames-Matches.
Ja, vor allem für so ein 5-Match-Event, ne? Dann so über die 3,5-Stunden-Grenze zu gehen,
ja.
Das ist schon was.
Aber geht ja nicht anders, sonst müsstest du ja die anderen 3 Matches super kurz machen.
Ja, ja.
So, ne? Und das willst du halt auch nicht tun. Die waren schon recht knackig. ja.
Vor allem überleg mal, wenn du die Matches in der Mitte kürzer machen würdest, so, dann fühlt sich das Event im Prinzip einfach an, als würdest du ein sehr langes Wargames-Match gucken mit einer kurzen Werbeunterbrechung durch ein anderes Match dazwischen.
Das ist richtig, ja. Ja.
Schon komisch. Vielleicht ist aber auch einfach das Konzept von zwei Wargames-Matches, nur um die Frauenquote dafür zu erfüllen, gar nicht so klug.
Ey. Absolut richtige Theorie.
Ja. Absolut richtige Theorie. Wunderbar.
Ja, wirklich. Genau. Ja, wir haben über den mangelnden Aufbau des Women's Wargames Matches in der Preview ausgiebig geredet. Wer die noch nicht gehört hat,
ja,
kann das nachholen. Ja, aber wie ging es dir sonst so mit dem Event insgesamt? Also abseits von Längen? Naturgemäßen Längen?
Ich überlege gerade, ob ich eine großartige emotionale Haltung dazu habe. Ich würde sagen, es ging so vorbei und es hatte seine Momente und es war weder schrecklich noch war es fantastisch. Es war so irgendwie, weiß ich nicht, so gute Unterhaltung. Weil es ging ja dann auch ganz gut vorbei. Also so, weiß ich nicht, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen.
Ja, so, geht mir auch
okay.
So.
So irgendwie okay. Ja. Gut, passt schon. Ja.
Ist doch ein gutes Fazit. Können wir jetzt die Top 7 der Dinge machen, mit denen man sich am besten zudecken kann. Außer decken.
Oh, sehr gut.
Oder? Das ist eine geile
Top 7.
Die können wir wirklich mal im Hinterkopf behalten für später.
Top 7 Dinge, mit denen man sich zudecken kann.
Außer decken.
Außer decken. Mhm. Warte, einmal ganz kurz, wichtig festzuhalten, was fällt denn alles raus? Also welche Art von Decke ist durch Decke gemeint?
Bettdecke, Löschdecke.
Okay. Also wirklich alles,
Heizdecke.
Was. Okay, okay. Alle klassischen Decken.
Die Decke quasi, die ein Haus oben, ja, bedeckt.
Ja, ja, okay.
Also die Zimmer, die Raumdecke fällt, ja, raus.
Alles, was Decke heißt.
Ja.
Okay, gut. Mhm. Nee, ist okay.
Ja.
Willst du jetzt direkt machen oder irgendwann später?
Keine Ahnung, Mann. Können wir auch jetzt machen. Du hast ja schon ein Fazit gerade gegeben, das unterstreiche ich. Damit ist das Wichtigste gesagt zu Survivor Series. Wir können gerne in das Deckengame einsteigen.
Top 7 der Decken. Da muss ich noch, einen Moment darüber nachdenken.
Ja.
Wollen wir chronologisch durch diese Card gehen oder wollen wir wahllos durch diese Card gehen?
Ich würde gerne einmal kurz dein Gehirn analysieren. Also du sagst, ich würde einmal drüber nachdenken. Stellst mir da eine Frage. Während, ja, du die Frage stellst, denkst du im Hintergrund drüber nach?
Ja.
Über die Decken? Auch jetzt?
In der Regel, wenn ich die Fragen stelle, habe ich nicht die Ambition, danach zuzuhören, sondern mich mit wichtigeren Dingen zu beschäftigen.
Also wenn ich dir sage, könntest du diese Frage bitte nochmal genauso wiederholen, dann könntest du es wahrscheinlich nicht tun? Oder läuft das auf so einer Parallelebene in deinem scheiß Hirn?
Was?
Was? Wie wär's mit Laub? Also Blattlaub, einfach so wirklich. Eichenblätter, das riecht gut, das riecht so nach Erde, das Heimische ist im Wald. Und es hat wärmende Eigenschaften, also der Wald wärmt sich ja tatsächlich im Herbst auch selbst.
Mhm.
So, das hat, also es, ne, die Zersetzung, gehen wir mal richtig in die Tiefenbiologie rein. Laub, also unter der Laubschicht, ich, ja, sage bewusst nicht Laubdecke, wir dürfen uns nicht mit Decken zudecken, unter der Laubschicht.
Mhm.
Finden Zersetzungsvorgänge statt. Bakterien arbeiten dort, zersetzen, ja, Blätter und Erde und all den Scheiß. So, und das sorgt für Hitze. Das heißt, dadurch entsteht Wärme.
Energie,
so, das heißt, der Boden unter der Laubschicht ist sehr warm.
Mhm.
Das heißt, es wärmt dich sogar. Das heißt, ich würde einfach mal Laub in den Raum stellen.
Würdest du Laub in diesen Raum jetzt stellen?
Nein, nimm das nicht so wörtlich, wie ich sage.
Okay. Laub. Ja, Laub finde ich eine gute Idee.
Ja.
Ich dachte in erster Linie an so Dinge, die man halt so, wenn man gerade wirklich keine Decke zur Hand hat, einfach nimmt. Und ich gehe selten dann nach draußen, hole einen Laubsack hinein, so, und kippe ihn über mir aus, wenn ich spontan etwas zum Zudecken brauche.
Dann stellen die halt in den Flur.
Ja. In Zukunft werde ich da möglicherweise öfter drüber nachdenken, ob ich das vielleicht tun sollte.
Du hast einen 800 Quadratmeter Garten. Das heißt, du könntest da, du hast so viel Laub übrig wahrscheinlich.
Das ist leicht übertrieben, aber ich habe wirklich viel Laub übrig, ja.
Ja.
Aber Dings, also ganz klassischerweise ein Bademantel.
Die Größe auch, ne?
Genau. Also für Menschen mit halbwegs langen Beinen und anderen Extremitäten,
ja,
braucht es schon so ungefähr das Volumen eines Bademantels, die Fläche eines Bademantels. Wenn man sich nicht zusammenkugeln will dabei. So, deswegen, ich würde Bademantel sagen.
Ist gut, kann ich kurz Arnold Schwarzenegger zitieren?
Das ist absolut möglich.
Paraphrasieren. Wie heißt das? Paraphrasieren?
Auch.
Weil es ist kein wörtliches Zitat. Wo du gerade Extremitäten gesagt hast.
Ja.
Arnold Schwarzenegger wurde mal in einem Interview gefragt, so warum er mit Bodybuilding angefangen hat.
Ja.
So, und hat Arnold Schwarzenegger ganz ernst gesagt, so ja, ich keine Ahnung, ich habe im Spiegel gesehen und so. Und mir ist einfach aufgefallen, dass mein Körper im Vergleich irgendwie unproportional ist zu einer Extremität, so zu einem Körperteil einfach, das viel größer war so als der Rest. Irgendwie. Und dann hat er wirklich einfach gesagt, dass sein scheiß Schwanz viel zu groß ist für seinen mickrigen Körper, sodass er quasi den Körper nachziehen musste, damit die Proportionen wieder stimmen. Das ist nett. Arnold Schwarzenegger, ey. In den 90ern mal irgendwann gesagt. Ja. Bademantel finde ich gut.
Ja. Hast recht, wenn es der Bademantel von Arnold Schwarzenegger ist, weil der hat noch ein bisschen mehr Fläche.
Mhm. Okay, also du beantwortest die praktisch schon.
Die Fragen?
Ja.
Mach ich meistens.
Die Top 7 jetzt.
Ja, mach ich meistens.
Ja, verstehe, ist ein guter Ansatz. Ich gebe dir Wachs.
Ich möchte abbrechen an dieser Stelle. Ich möchte es an dieser Stelle einfach abbrechen. Ich will es so nicht weitermachen. Nee, wir kommen jetzt zu Survivor Series. Ich will deine Scheißerklärung. Ich will die nicht hören. Ich will, dass wir jetzt anfangen. Entweder chronologisch mit dem Women's Survivor Series Match oder halt vom nicht chronologisch und dann würde ich immer mit dem Bloodline Match anfangen, aber ich will nichts über Wachs als Decke hören. Ist das klar? Hier ist eine Grenze überschritten.
Okay. Ja, ist okay, ist gut. Wir haben irgendwann so vor zwei Episoden festgestellt, dass es ganz oft so ist, dass wir einfach irgendwie so lange Bullshit labern, bis einer an seine Grenzen stößt. Jetzt sind wir irgendwie 10 Minuten drin oder so.
Hier ist und dieser Punkt.
Die Decke aus Wachs, die ich wirklich toll erklären könnte jetzt, war dein Punkt. Okay, ja gut, okay.
Es gibt außerdem sowas wie Wachsdecken. Die meinst du zwar nicht, aber das ist an der Stelle egal.
Bring mich nicht dazu, das jetzt auszuführen.
Nichts lege mir ferner als das, ganz ehrlich.
Okay, also, weiß nicht, chronologisch oder nicht? Ich würde eher sagen von hinten.
Gut.
Wenn. Ja.
Dann sind wir beim Survivor Series Wargames Match der Herren.
Ja. Ja, auf jeden Fall das Spannendere.
Definitiv.
Das, wo am meisten erzählt wurde. Sorry.
Das ist ein emotionaler Switch gerade. Der fällt mir auch schwer.
Wachs wäre auch einfach in so einer leicht erwärmten Form. Eine super Wrestling-Matte. Ja, nee, also. Der Untergrund eines Rings. So leicht erwärmtes Wachs, was so leicht nachgibt, aber dich nicht einsaugt. Wrestling und Wachs. Wax Wrestling. World Wax Wrestling. Es ist wirklich die perfekte Promotion. World Wax Wrestling. Die Seile auch so eingewachst, dass du richtig schön so dran hersleiden kannst und so, oh Gott. Nur Ringglocke ist scheiße aus Wachs. Ja, also ich, ja, das stärkere Match, das der Männer. Guck mir nicht so an.
Du hast dir diesen Blick verdient.
Ja.
Hart erarbeitet.
Ja.
Sag dir, wie es ist.
Ja, so.
Außerdem guckt mich ungefähr so auch dieser Hirsch an.
Ja.
Auf dessen Geweih quasi so ein Teller verhakt ist, auf dem wiederum eine Kerze thront. Und weil offensichtlich dieser Teller leicht schief zu sein scheint, von einem halben Schwitzkasten Bierdeckel noch einmal gerade gerückt wird.
Ja, das war. Woraus besteht diese Kerze? Wie fandest du denn das Men's Wargames Match?
Es war der Grund, Survivor Series Wargames zu gucken.
Ja.
Das ist ja irgendwie die Main Story. Und war, glaube ich, nicht mein Match of the Night. Ist auch egal, weil irgendwie schwierig ist, finde ich, diese ewig langen Wargames-Matches. Matche. Cool. Die Matche. Mit so den...
D'Angelo, die Matche. Tony, die Matche.
Mit den anderen Matches dazwischen zu vergleichen, weil es halt so... Es ist halt 3 bis 4 Mal so lang. So, und da passiert halt einfach so viel Zeug.
Ja.
Weiß nicht, das ist irgendwie wie so eine Episode irgendetwas in der eigentlichen Show. So.
Ja.
Aber mich hat das tatsächlich sehr gut unterhalten, und zwar von wirklich von den Entrances bis zum Finish. Es hatte durchgehend einfach immer wieder gute Momente. Beginnend mit einem fantastischen Tamatonga,
fantastisch,
der Spinne, so, der da wie in so einem Super Mario World Level, weißt du, diese Bowser Castle Geschichten, wo man so an diesem Netz längs hangeln muss, so,
ja.
Und wenn auf der anderen Seite so Gegner sind, kann man die so abklopfen. Genau das hat Roman Reigns ja später mehr oder weniger gemacht, als er reingeklettert, ja, ist. Ich war super doll daran erinnert und fand das grundsympathisch. Ja, bis halt zum Finish, das durchaus geil war, wenn auch nicht so, wie wir es vorhergesagt haben, aber ziemlich interessant. Und dann wiederum auch vorhersehbar, wenn man die Smackdown-Folge dann noch gesehen hat, die wir in unserer Preview noch nicht drin hatten.
Mhm.
Die, finde ich, schon relativ eindeutig angekündigt hat, dass man hier einen Sieg der Faces braucht,
ja,
damit der Favor später sein Potenzial entfalten kann, den CM Punk Paul Heyman nun abverlangen wird. Aber ich fand's geil. Mich hat das gut unterhalten. War ein schönes Match.
Mhm.
Und bei dir so?
Ja, ich fand's bemerkenswert, dass dann der Fokus im Endeffekt auch so mit dem, wie es dann gebookt wurde und so, dann doch auch sehr viel auf CM Punk lag.
Mhm. Weil,
was du gerade gesagt hast, ne, dieses Segment bei SmackDown, dieses tolle Verhandlungssegment da.
Ja.
Oder Gespräch, wie man es nennen will. Was ganz toll inszeniert wurde zwischen Heyman, Reigns und Punk. Das hat tatsächlich einfach dem Match mitgegeben, dass die Faces hier gewinnen werden, so, weil, ne, dieser Favor, der kann halt eigentlich nur richtig eingefordert werden. Ja, nicht unbedingt, aber er ist schon gewichtiger, wenn die Faces dann auch gewinnen, so.
Ja.
Und Punk dann wirklich sagen kann, Digga, so, ich hab dir zum Sieg verholfen mit deiner scheiß Bloodline, so, Favor jetzt hier, zack. So,
ja,
ne, über Paul Heyman dann im Endeffekt. Und CM Punk hat am Ende, als er rausging, auch in Paymans wulstigen Nacken geredet. den ich mir wachsartig vorstelle, wenn man ihn berührt. Ja, ich komme auf dich zu, wenn ich den Gefallen brauche.
Mhm.
Ciao. So. Deswegen, also da war schon sehr viel Fokus drauf und auch auf diese ganze Dynamik zwischen Reigns und Punk während des Matches, vor dem Match, nach dem Match. Da war überall dieses... Am Anfang, ne, also überall war diese knisternde Atmosphäre zwischen denen, ob sie sich jetzt mögen oder nicht und keine Ahnung.
Spannung.
Ja, und haben sich dann später, also über den einen der Moves of the Night, würde ich sagen, und das war nun safe, nachdem nämlich CM Punk Roman Reigns wirklich in letzter Sekunde vom Tisch gezogen hat, als der Tsunami über ihn reinkrachte.
Ja.
Keine Ahnung, wie ich den Satz angefangen habe, so dass ich jetzt mit dem Satzgefüge nicht mehr den Satz grammatikalisch richtig beenden kann.
Jetzt erst recht nicht mehr.
Punkt, Punkt, Punkt. Jedenfalls. ist es so, dass sie sich dann halt vertragen haben noch so im Ring während des Matches,
mhm,
und dann auch irgendwie am Ende nochmal so richtig auch offiziell quasi förmlich die Hand gegeben haben. Ja, war mir fast ein bisschen zu viel CM Punk in diesem Match. Weil es geht ja eigentlich um The Bloodline.
Hm.
Und ich würde das eher als einen Kritikpunkt hier auf den hier schwerfen, dass das im Endeffekt zu viel Punk war.
Verstehe ich auf der einen Seite und finde ich auf der anderen Seite aber auch irgendwie genau richtig so. Michael Kohl hat es nach dem Match eigentlich ganz gut gesagt. Er meinte halt so, ja, jetzt haben sie halt gewonnen, also sinngemäß, ne, hat das nicht so gesagt, sondern in seinem, in dem Rest seiner Stimme, den er vor lauter Gekreisch und übrig hat, hat er sinngemäß sowas gesagt wie, ja, jetzt haben sie das Match zwar gewonnen, aber, naja, Solo hat halt immer noch die Ulla Fala und eigentlich ist das Bloodline-Problem gar nicht gelöst.
Ja, was sollte das denn dann?
Und er hat ja recht damit.
Ja. So. Was sollte dieses Match denn dann?
Und genau das ist irgendwie witzig, in Anbetracht dessen, dass wir hier ja Paul Heyman, den Dealmaker, den Wise Man im Hintergrund haben, der eine Lösung für dieses Match hat, aber irgendwie passt es gar nicht so ins Bild, dass Paul Heymans Weitblick nicht bis dahin gereicht hat, dass diese Lösung halt ihn der eigentlichen Lösung des Problems überhaupt nicht näher bringen wird, sondern nur ein weiteres Problem schafft, nämlich die Tatsache, dass es diesen Favor dann halt gibt. So. Andererseits kann man natürlich sagen, naja gut, das Match stand irgendwie schon vorher und das muss jetzt irgendwie erstmal aus dem Weg, bevor man sich dem eigentlichen Thema widmen kann.
Ich habe es auch eher so als erstmal Nothilfe gesehen.
Ja, genau.
So, ne? Heyman kam ja dann zurück, als das Kind schon im Brunnen gefallen war und musste dann nur ein bisschen retten.
Genau, einfach weil es kein fünftes Mitglied für diese OG Bloodline gibt. So, aber genau das ist halt irgendwie ganz cool, so, dass sich auch Roman Reigns in diesem Match und auch vor diesem Match einfach so sehr mit dieser CM Punk-Frage auf einmal beschäftigt hat. Dass er noch lange nicht wieder back on track ist, seinem Status als Original Tribal Chief gerecht zu werden. Der ist noch nicht fokussiert. So. Und es gibt jetzt halt so einen Punk, der sich dazwischen schiebt. Und genau das macht er ja auch. Also in dieser Schlussaufnahme, die man hatte, wo so sich alle hinstellen, um die One-Geste zu machen, so auf der Rampe, und CM Punk halt so zwischen denen in der Mitte dahinter steht, als alle ihre One gehoben haben, schiebt sich CM Punk halt so zwischen Roman Reigns und irgendwem anders, ich weiß nicht mehr, wer es war, noch so durch, um sich ein Stück vor die zu stellen und halt seine Go-to-Sleep-Geste zu machen. So.
Ja.
Also wirklich so ein einmischendes Dazwischenschieben. Und ich glaube, genau das ist, was jetzt passieren wird, dass sich CM Punk irgendwie dazwischen drängt, was die Lösung der Bloodline-Frage halt ein weiteres Mal nach hinten schiebt und Roman Reigns Fokus nochmal auf die Probe stellt und uns halt ein bisschen Zeit gibt, die Story noch ein wenig auszuerzählen. Und ich sag, wie es ist, ich mag diesen Cliffhanger sehr gerne. Und ich mag auch sehr gerne, dass, und das ist, glaube ich, echt ein Zufall, aber ich finde den trotzdem wirklich witzig, dass die typische Geste von Paul Heyman in diesem Kontext zu beiden passt. Denn er faltet seine Hände und blickt Gen 1, die Roman Reigns hochhält, aber die Hände gefaltet hat auch CM Punk. Und so ist er auch schon durch seine Gestik Paul Heyman der gemeinsame Nenner zwischen den beiden.
Wow!
Das ist so herrlich, wie das zufälligerweise einfach mega gut passt.
Was für eine geile Beobachtung. Heyman müsste, ich sehe sogar jetzt so eine Szene, wo Heyman aus der betenden Position sich irgendwann in 3 Monaten in irgendeiner Storyline gegen Reigns entscheidet und für Punk und dann so mit den gefalteten Händen so rübergeht.
Zur Seite kippt.
Zur Seite
an seine Wange legt.
Ja. Um Himmels Willen, das ist ja mega geil.
Ja.
Ja, schöne Beobachtung, ey.
Fand ich auf jeden Fall ein geiles, schönes, vielsagendes Schlussbild für das, was jetzt noch kommen kann.
Und dieses Zwischensneaken auch so, ne? Hast du vollkommen recht. Das ist schon sehr explizit gemacht worden, so. Und Positioning, so, ne, wie die Stage so aufgebaut wird, wo wer was macht, ist ja gerade bei Bloodline einfach immer komplett durchprofessionalisiert, so,
ja,
ne? Da ist nichts dem Zufall überlassen. Ja, könnte interessant sein. Sehe ich auch für die Zukunft als spannendes Element so, aber ich bleib dabei. Für dieses Match nervt mich das eher, weil ich habe den Fokus da zu wenig auf The Bloodline gehabt. So. Vielleicht aber, und das ist genau das, was wir eben besprochen haben, vielleicht kann man aber auch gar nicht mehr so viel Fokus jetzt auf Bloodline haben, so, weil Michael Cole hat ja recht, es ging irgendwie um nichts. Warum hat man das denn jetzt gemacht überhaupt?
Aber vielleicht, also weil die Herausforderung gab's ja, ne? Roman hat gesagt so, ey Mann, Solo, one-on-one. Und Solo war so, nee. So, such dir ein Team, ich hab mein Team und dann machen wir gegeneinander. Das war das Ding. Und Roman ist dem gefolgt im Prinzip. Also
eine Etappe quasi in dem Krieg.
Ja,
einfach.
Quasi, ne? Als wäre es so die Vorbedingung für, ich krieg Solo dann halt auch in Solo oder so. So kann man's ja sehen. Und das, was du jetzt problematisierst, dass CM Punk so sehr im Zentrum dieses Matches stand, ich glaube genau, das ist der erzählerische Kniff. CM Punk, wenn er auftaucht, und das ist alles, was Drew McIntyre ihm halt immer wieder vorgeworfen hat.
Und Rollins.
Ist sofort dieses Zentrum aller Aufmerksamkeit, es geht nur noch um ihn und sein Ding, zieht sofort alles geht dann nur noch um ihn, so, und das macht er gerade mit der größten Storyline der letzten Dekade, so. Er sneakt sich da rein und auf einmal ist ein Ding, das sonst eine Familienfehde war, ist plötzlich dann, geht es um CM Punk und Roman Reigns und nicht mehr um Bloodline gegen Bloodline. So,
und, geil, und warte mal, das hat er ja auch vor einem Jahr gemacht, sein Debüt fand vor einem Jahr statt bei Survivor Series.
Ja.
Und da hat er genau das gemacht, ein Team hat gewonnen, er kommt raus, zieht den Fokus komplett auf sich, deswegen ist Rollins total angepisst so. Und alle reden über CM Punk und nicht mehr über das Survivor Series Match.
Ja.
Krass, du hast vollkommen recht.
Und here we are again. Und es bleibt das Muster, glaube ich, von CM Punk, dass er das halt macht.
Ja.
Dass er dieser Typ ist, der das halt bündelt. Und das Geile ist, das Publikum spielt ja auch immer sofort mit. Es gibt immer direkt CM Punk-Chants. So. Bevor es in diesem Match OTC-Chants gab, gab es CM Punk-Chants, glaube ich. Und wenn es nicht in der Reihenfolge so war, dann waren sie zumindest ziemlich im Gleichgewicht.
Mhm.
So. Und ich finde das halt ganz gut, weil wie gesagt, er lenkt halt jetzt die Geschicke ab und das zeigt halt seine Relevanz so und das zeigt aber auch eben, wie wenig Roman Reigns das Ding gerade in der Hand hat. So, weil er nicht mal das ja hinbekommt.
Jetzt muss er auf irgendeinen Söldner noch zurückgreifen, den er eigentlich gar nicht mag und haben will, aber in die Ecke gedrängt ist. Also er hat quasi er erlebt einen aktiven Prozess des Kontrollverlusts.
Ja, ich meine, was hat Roman Reigns denn in diesem Match alles für Kompromisse gemacht? So?
Mhm.
Der kommt nicht als letzter raus seines Teams. Mhm. Der gewährt Jey Uso, der das Match starten soll, eine Solo-Entrance. So.
Mhm. Und er wollte Jey auch gar nicht da drin haben am Anfang, ne? Komm mal dazu, muss auch noch über seinen Schatten springen, ja.
Also, aber ist halt nicht der letzte große Auftritt und auch wirklich nicht der große Auftritt, weil die Jey Uso Entrance, die war mächtig.
Mhm.
So. Und dann versucht er zwischendurch wieder so ein bisschen sich die Kontrolle zurückzuholen, indem er CM Punk, der dann als, weiß ich nicht, Sechster, glaube ich, oder so, ins Match gehen will, zurückhält, um Sammy den Vortritt zu geben. Nur um dann beim nächsten Mal, als sein Team dran ist, während er selbst, Roman, losgehen will zum Ring, einfach von CM Punk überholt wird so und alleine im Käfig zurückgelassen wird. Und genau dieser Moment von Roman wird alleine zurückgelassen, finde ich, ist total wichtig, so, weil auf einmal ist da jetzt für einen Moment ein anderes Team, das Dinge macht. Und Roman hat niemanden mehr in der Hand und alles passiert ohne ihn, ohne seinen Einfluss.
Ja.
Und er kann erst am Ende wieder einschreiten. Und genau auf diesen Moment hat CM Punk dann im Laufe des Matches noch einmal rekurriert. Denn nach dem Match gab es einmal sie haben Solo getötet, so mit alle fünf nacheinander. Und dann gibt es einmal diesen Group Hug in der OG Bloodline, inklusive Sammy, alle so einmal gehuddelt und. So, und dann geht Jimmy als erster zu CM Punk, gibt ihm halt ein Handshake, so, dann kommt Jey nach und es gibt einen Bro-Hug und dann kommt Sammy nochmal nach und dann guckt CM Punk zu Roman Reigns rüber und greift sich nochmal all die anderen drei, um auch so einen Group-Hug zu machen, bei dem Roman Reigns dann außen vor steht.
Ja, yep. Und die Kamera ist so hinter Reigns quasi,
genau.
der so darauf guckt und das wahrnimmt, ja.
Eben so. Mhm. Und auch hier ist es halt so, Punk konnte alle für sich überzeugen, bei Roman war es von vornherein und auch bis zum Schluss nur ein One-Time-Only-Ding so.
Mhm.
Und Punk spielt ein bisschen damit. So. Und
der Hund, ey.
Ich finde das super interesting.
Ja. CM Punk hat in diesem Gespräch bei SmackDown gesagt, our wise man.
Mhm. Auf Deutsch unser wise man.
Genau, es ging nicht um Schmerzen, die der wise man hat.
Genau.
Oder CM Punk hat und es dem wise man mitteilen will, dass er our hat.
Nee.
Ja. Ja, da ist schon natürlich, also ne, ich eben, ey Mann. Wer mich kennt, weiß, so, ich liebe alles mit CM Punk, so, ne. Es ist einfach dieses Polarisierende, dieses Bastardartige und so. Alles, dass ich ihm alles zutraue, jederzeit und so. Das ist genau mein Dude, so, ne. Das sind genau meine Charaktere im Wrestling, die ich haben will, weil sie unberechenbar sind.
Ja.
So, ne. Natürlich ist das geil. Ich verstehe auch voll, wo du herkommst. Dass es genauso gewollt war, dass man da mit dieser Punk Nummer ja auch einfach Roman Reigns weitererzählt.
Mhm.
So, ne?
Voll.
Das ist genau richtig. Und ich baue den Satz gerade so auf, als wenn ich ein Aber bringe, aber ich bringe gar keins. Ja, ist geil. Okay, ja, hat mich.
Es ist ja auch sogar so, dass die Bloodline wieder zusammenbringen Thema, das war ja bis zu dem Zeitpunkt erledigt. Die waren ja alle vier einträchtig wieder da, ihr fehlte der fünfte Mann. So.
Mhm.
Und irgendwie sind alle cool miteinander und Roman Reigns hatte halt keinen Plan und er hat es nicht geschafft, diesen fünften Mann zu bringen. Das brauchte jemanden von der Seite, der da reinkommt. So. Deswegen finde ich das eigentlich schon irgendwie ganz geil, dass das dann so der nächste Schritt ist, Weil das bleibt ja. Es bleibt ja, dass er es geschafft hat, das Team wieder zusammenzubringen, aber unter anderen Vorzeichen. Ganz deutlich erkennbar anderen Vorzeichen. So, ne? So, wie gesagt, Jay darf alleine zum Ring gehen, Jay darf Jay sein, so. Auch schon vor dem Event selber, als man diese Sie kommen an Szenen gesehen hat, wo alle Leute Sonnenbrillen tragen irgendwie.
Alle.
Außer CM Punk übrigens.
Bescheuert.
Okay, außer der Bloodline, ehrlich gesagt. Alle anderen ja. Also die OG Bloodline nicht, alle anderen haben irgendwie Sonnenbrillen getragen. Jedenfalls kommt CM Punk alleine, Paul Heyman kommt alleine und guckt so links, rechts, bisschen zwielichtig. Aber ich finde dieses Links-Rechts-Gucken auch ganz geil, weil ich meine, hat auf der linken Seite den einen und auf der rechten Seite den anderen und ist irgendwie so Wise Man für beide, wie du gerade so schön dran erinnert hast. Und dann gibt's diese zwei Zweiergrüppchen. Da gibt's nämlich einmal Roman Reigns und Jimmy Uso, so die sehr klar ein gut funktionierendes Tandem miteinander sind, so einfach weil Jimmy sehr in Anführungsstrichen hörig ist. Und dann gibt's halt Sammy und Jay, die halt auch ein gemeinsames Tag-Team waren und eher so auf dieser, ja, wir sind jetzt schon dabei so und wir sind alle zusammen, aber wir machen das schon unter Bedingungen, dass wir sind ganz klar unsere eigenen Männer, Perspektive mit Roman da sind. So. Das ist schon eine ganz andere Ausgangssituation als der Roman Reigns, den wir hatten, bevor es auseinanderging mit der Bloodline. Und dass wir darüber noch nicht hinweg sind und dass CM Punk da jetzt eher nochmal ein Störfaktor ist, der zeigt, die anderen drei sind eigentlich cool miteinander, aber mit Roman ist halt noch nicht alles cool, durch diesen Group-Hug symbolisiert, finde ich halt schon ganz schön. Das ist schon echt süß und eben spannend, was da jetzt draus wird, ne? Und wie Roman das lösen will und wie Paul Heyman sich zwischen diesen beiden Typen jetzt verhält.
Ja, das ist der konstellatorische Punkt so. Das andere ist ja einfach die Personalie Roman Reigns, an der man einfach auch im Verhalten ganz andere Dinge sieht als noch damals, so, ne? Wenn er zum Beispiel seine One-Geste macht, so, dann guckt er ganz oft nach unten. Das hat er nie gemacht. Der hat immer, wenn er seine Bloodline-Geste gemacht, immer extrem nach oben geguckt sogar, so. Und jetzt guckt er ganz oft nach unten. Der hat den Blick so, jetzt nicht unterwürfig oder so, das ist Reigns natürlich nicht, aber auf jeden Fall zumindest nachdenklich. So. Nicht mal unbedingt zweifelnd vielleicht, so wenn er da so steht, aber das ist schon einfach eine andere Gestik, eine andere Mimik. Er hat ganz oft diese Zuckungen, die er schon für meine Verhältnisse wirklich inflationär benutzt, so um halt einfach Nervosität darzustellen. So zuckt er mit seinem Maulgeficke da immer rum. Ja. Das ist schon ein sehr gestresster Reigns. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Heyman-Mechanik machen und der kommt bald mit grauen Haaren raus. So. Also das ist kein Scheiß. So. Ja, also man hat sich wirklich vorgenommen, diese Personalie Roman Reigns nochmal neu zu erzählen, durch diese Tiefe, die er gerade geht. Und ja, die neue Bloodline ist halt einfach der Resonanzkörper dessen, auf eine gewisse Art, so zumindest was das wrestlerische Fädende angeht, so, und sorgt für eine Dringlichkeit in dieser ganzen Sache, so, ne? Also, ja. Der Solo Sikoa ist die Dringlichkeit, dass etwas passiert mit Roman Reigns und seinen Leuten. So, weil sonst könnten die das ja auch einfach so ganz entspannt mal Backstage klären mit irgendwelchen Segmenten oder so, keine Ahnung. Aber Roman Reigns will ja nach wie vor einfach noch der Tribal Chief wieder werden. Mhm. Der will den scheiß Ulla Fala wieder und so. Und davon ist er gerade einfach sehr weit entfernt. So, das ist, ich meine, die haben das jetzt gewonnen, vielleicht kann er jetzt Ansprüche erheben und nochmal zu Solo Sikoa gehen und sagen so, Digga, ich gib mal jetzt hier Match so um Ulla Fala, machen wir Tribal Court oder so. Keine Ahnung. So, ne, wie das jetzt weitergeht in der Hinsicht. Ich glaube, diese CM Punk-Nummer liegt erstmal jetzt ein paar Wochen auf Eis. Ich glaube, da lässt man erstmal, weil CM Punk ist auch bei Raw und Roman Reigns bei SmackDown. Ich glaube, CM Punk wird irgendwann um diesen Gefallen bitten und dann nochmal mit Heyman kommen. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt in den nächsten Wochen irgendwie eine Rolle spielt für Reigns. Oder hast du da andere Ideen?
Weiß ich nicht. Beides ist möglich, ne? Man kann genauso die Bloodline-Story auf Eis legen, weil CM Punk ein Favor einfordert oder so und so richtig doll unter die Nase reiben, dass er das halt unterbricht.
Möchte CM Punk Tribal Chief werden und hat.
Ich weiß nicht, was dieser fucking Favor sein soll. Ich meine, hey, das nächste große Ding wird Day One wiederholt dieses Jahr? Also nächstes Jahr? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Mach mir sowas nicht. Das nächste große ist, glaube ich, der Netflix-Start.
Wir haben Saturday Night's Main Event jetzt erstmal am 14. Dezember.
Das ist aber nichts Großes.
Nee, genau. Das ist ein TV-Special von so 2 Stunden, glaube ich.
Cody gegen Owens, ja.
Genau. Also die machen da schon was mit, aber das ist kein PLE im klassischen Sinne. Day One war das ja eigentlich auch nicht so richtig so mäßig. Genau, und der Netflix-Start ist dann, glaube ich, am 6. Januar oder sowas.
Genau,
oder?
6.
Ja. Und dann ist auch schon einen Monat später Royal Rumble. Mhm. Ne? Also
Alter, wie können wir denn bald wieder eine Mania-Season haben?
Ist so.
Wie schnell geht das denn?
Ja.
Was ist denn, wo ist denn das letzte Dreivierteljahr hin? Was passiert? Wer bin ich? Wer bist du? Was soll das? Warum ist dunkel draußen? Warum friert es?
Bis dahin kann man da schon noch ein bisschen was machen. Und ich habe, also wirklich, ich habe legit keine Ahnung, was das sein soll. Die Theorie mit dem Cody herausfordern sehe ich jetzt gerade super weit weg, ehrlich gesagt. Hm. Weiß ich nicht. Finde das interessant. Aber wenn ich an die Bloodline denke, ne? Und jetzt mal hin und her, wie das Ding zwischen Solo und Roman ist, wenn das da jetzt so ausgeht, dass die um die Ula Fala und um den notariell beglaubigten Status des Tribal Chief kämpfen sollten, ja? Mhm. So. Damit ist ja eine Sache noch immer nicht gelöst. Wer ist denn der Tribe? Weil.
Es gibt 2 jetzt, ne?
Ja. Nee. Es gibt einen. Es gibt einen Tribe und es gibt ein Team. Weil ich, also wenn du Jimmy fragst, okay, der würde Roman acknowledgen als sein Tribal Chief, das denke ich schon. Aber Sammy? Jay?
Sammy kann es eh nicht.
Ja, nein, aber im Ernst jetzt so. Also das ist, es gibt diesen Tribe nicht. Das ist am Ende einer. Einer würde das machen, die anderen sind da nicht.
So. Okay, also wie WWE den Tribe tatsächlich erklärt hat, ist folgendes. Die haben wirklich gesagt, es geht um die fucking Familie. Um die Anoa'i und Fatu-Linie und sowas. Also das ist wirklich die Erklärung. Es geht um die Familie, die man zu 90% gar nicht sieht. Mhm. Also es geht schon um die samoanische Familie, aus der auch Roman Reigns stammt. So. Also eigentlich ist das der Tribe. Gleichzeitig hat Jimmy letztens noch gesagt, so ja, Roman, also vor ein paar Wochen, du hast ja gar keinen Tribe gerade. Mhm. So, ne? Was aber auch für mich darauf bezogen ist, dass er keinen Tribe hat, weil er eben, ja, wobei, nee, hat Solo Sikoa dann diesen Tribe? Also führt Solo Sikoa aktuell mit seiner Ula Fala auch hier, keine Ahnung, The Rocks Mutter an?
Wissen wir nicht, ne? So, wir sehen ja nur, Rocker? Was wir sehen. Wir sehen ja nur, was wir sehen. So,
ja.
Und Solo führt wirklich so als Häuptling einen Stamm, das kann man schon so sagen.
Ja.
Roman führt ja nicht mal.
Ja.
Roman steht da im Käfig, hält einen zurück und schickt jemand anders rein und im nächsten Moment zieht einer an ihm vorbei.
Ja.
So. Roman macht vielleicht so Deals oder Kompromisse oder keine Ahnung, sie sprechen über Sachen, aber der führt ja nicht.
Mhm.
So, die Frage ist, hat Roman Reigns einen Führungsanspruch gerade? Ja. Aber kann er den aufrechterhalten? So? Also läuft er nicht einem Ziel nach, das unwiederbringlich ist?
Ja, du brauchst das Ula Fala. Das ist das Ding.
Ja, aber selbst wenn er die hätte, face Roman Reigns, würde der einen Stamm führen von
ja,
Leuten?
Ja, wenn er das Ula Fala hat, schon. Wenn er wirklich den aktuellen Tribal Chief, und Solo Sikoa ist der aktuelle Tribal Chief, wenn er den besiegt und den Ula Fala bekommt, führt er den Stamm.
Ja, aber hat, also worauf ich hinaus will, ist das dann dasselbe wie vorher? Weißt du, was ich meine? Ist er dann wieder so ein Häuptling und Leute hören auf ihn und er gibt Anweisungen? Oder haben wir dann eine ganz neue Situation, die auch ihm weiterhin, selbst wenn er das geschafft hat, wenn er diesen symbolischen Akt von ich habe die Ula Fala zurück erreicht hat, immer noch nicht wieder an den Punkt bringt, wo er vorher war, sondern an einen eben völlig neuen, weil Leute ihre eigenen Leute inzwischen geworden sind. So.
Okay, pass auf, ich erkläre dir das. Mein Vater ist Samoaner. Deswegen bin ich halb Samoaner. Und,
das ist nicht wahr.
Er ist tatsächlich, das ist wahr. Es ist tatsächlich so, er ist dann einfach der Häuptling. So, aber er ist natürlich, was du meinst, er wird ihn dann natürlich anders führen. Das ist natürlich nicht mehr der Führungsstil und die Person, die er damals war, so irgendwie. Aber es ist, glaube ich, wirklich faktisch so, dass wer diese Paprikakäse um den Hals hat, führt den fucking Stamm und der führt auch The Rock dann. Quasi. Das ist das Ding.
Was auch noch ein Punkt ist, tatsächlich. The Rock ist auch noch.
Ja, über The Rock haben wir in der Preview gar nicht geredet. Zum Glück kam er bei diesem Event jetzt auch gar nicht.
Ja.
Aber sonst hätten wir es verpasst. Aber genau, der kam ja auch jetzt irgendwann raus beim letzten oder vorletzten PLE und hat irgendwie eine weirde Geste gemacht und ist dann verschwunden.
Mhm.
The Rock könnte hier auch noch mal irgendwann eingreifen, müssen wir dann mal schauen.
Mhm.
Aber ja, es geht um den Führungsanspruch. Den müsste Reigns dann aber, wenn er es mal wirklich wieder haben sollte, müsste er den natürlich neu definieren irgendwie.
Mhm.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist dieser Konflikt, also selbst das Ende, das Roman jetzt gerade so wahrscheinlich im Sinne hat, nämlich Solo das Ding wieder abzunehmen, ist vermutlich noch immer nicht das Ende der Reise von Roman Reigns zurück dahin, wo er halt mal war. Ne? Sondern es wird ein Haken sein auf einer Liste, ein symbolischer Akt, und er wird aber feststellen, dass das eigentlich nicht viel ändert.
Ja.
So, und dass er weiter sich Dinge zurückerarbeiten muss. Und zwar auf einer ganz anderen Basis als vorher. Denn
ja.
Ding Schreckensherrschaft ist jetzt gerade halt nicht mehr.
Nee.
Und das macht es halt sehr, sehr spannend, wie diese Reise weitergehen kann, weil man kann die Liste natürlich auch in anderer Reihenfolge abarbeiten. Ne? So, und Roman scheint halt sehr unstrategisch gerade und sehr aufgerieben dazwischen. So.
Ja.
Ja.
Also wenn du praktisch danach fragst, quasi. Das Einfachste ist, man hat's kaum noch zu Hause so irgendwie, aber einfach mit einer fucking Gardine zu decken. Die hängt neben dem Bett auch oft, also wenn du im Schlafzimmer eine Gardine hast, das ist das Einfachste und Schnellste, was man machen kann, wenn dir die Decke weg ionisiert wird, dass du dann einfach eine Gardine nimmst.
So ein, wenn es so ein amtlicher Vorhang ist, kann ich mir das gut vorstellen.
Genau, ist groß genug, du kannst dich einrollen, du kannst irgendwie deine Partnerin oder Partner einrollen.
Ja, aber nicht so ein, also du meinst schon so wirklich so ein Vorhang, am besten so ein blickdichter, schwerer. Ja, nicht so eine einfache Küchengardine, die basically so ganz grob nur gehäkelt ist oder
so. Nee, ist schon so ein Vorhang, aber er hat natürlich ein bisschen, ist so ein bisschen hart, ne? Ist nicht unbedingt die besten Eigenschaften, so komfortmäßig.
Gibt auch weichere. Du nimmst halt die weichere Seite. So.
Je weicher, desto kühler wahrscheinlich, aber auch bei Gardinen.
Ja, denkbar. Denkbar.
Ja. Okay.
Ich würde sonst, das waren drei jetzt, ne? Ja.
Drei?
Klingt insgesamt für die Top 7.
Gardine, Bademantel und Wachs. Wachs habe ich nicht ausgeführt.
Du hast angefangen mit Laub.
Ja, Laub haben wir wieder verworfen, weil du das nicht in deinem Nachttisch hast.
Nein, ist ja völlig okay. Ich habe nur einen anderen pragmatischeren Ansatz gewählt. Also wir hatten Laub, wir hatten dann Bademantel und wir haben jetzt Gardine und wir haben über nichts anderes gesprochen.
Okay, ja.
Ich hatte vorher noch einen, glaube ich, guten... Ach so, einen Teppich tatsächlich.
Ein Teppich, ja. Natürlich.
Also würde ich auch umdrehen dann mit der flauschigen Seite natürlich. Zu mir sozusagen. Und je langfloriger, desto besser eigentlich.
Ja.
Kann man sich auch ganz wunderbar drin einrollen, kann man sich dann sehr schlecht drin bewegen.
Ja, etwas Einengendes, wenn du es einrollst.
Schon.
Weil ein Teppich ist ja auch schon von der Unterseite ja recht hart, damit er auch gut liegt. Und eine gewisse Schwere hat er auch.
Ja.
Wenn du ihn einfach nur so über dich legst, dann hast du diese Kaltluftkammern, nenne ich das mal, wo quasi zwischen deinen Schultern, also rechts und links von dir, je nachdem wie du liegst, sind dann schon so Löcher und die kannst du nicht stopfen.
Ja.
Du, bei einer Bettdecke, die kannst du so ranziehen und an dich schmiegen.
Ja.
Ein Teppich schmiegt sich nicht so.
Das stimmt.
Da brauchst du schon sehr langen Floor.
Ja. Ja, ist sicherlich keine perfekte Alternative. Ist Laub aber auch nicht. Weil wenn du dich zu viel bewegst, dann flattert das ja auch weg.
Du brauchst sehr viel Laub.
Ja.
Bist du oben, bis zur Decke, bis zur Zimmerdecke, so.
Mega gut. Naja, gut, aber haben wir schon mal vier.
Ja, okay, ist gut. Ja. Gut, okay, müssen wir über das Match nochmal an sich reden oder so? Weil ich weiß nicht, ihr habt das Match ja alle gesehen. Ich weiß nicht. Also wenn du jetzt einzelne Momente und Szenen noch irgendwie rausballern willst.
Ja, eine würde ich gerne noch. Also erstens, Jacob Fatu ist crazy krass.
Ja.
Mit welcher Selbstverständlichkeit wir hinnehmen, was für Moves er macht. Und
ja.
Wie die Kommentatoren das teilweise auch einfach so ganz selbstverständlich passieren lassen, ist eigentlich nicht okay und nicht fair ihm gegenüber. Jetzt im Ernst, so.
Boah, ich finde aber Michael Cole ballert ihn schon hart over.
Ja, aber dann macht er halt irgendwie diesen Springboard, also nicht aus der Ecke, sondern dann halt seitlich Backflip, Splash, Dingsbums, was auch immer das da war. Und er sagt einfach niemand was zu. Aber so, das passiert so nebenbei und man redet so weiter. Es ist schon krass, wie selbstverständlich wir Jacob Fatu inzwischen nehmen in manchen Momenten. Aber insgesamt ziemlich krasser Dude.
Ja.
Lag dann aber sehr lange auf einem Tisch rum, um den wahrscheinlich schönsten Frog Splash seit RVD keine Frog Splashes mehr macht zu nehmen.
Ja.
Von Jimmy Uso von oben vom Käfig in wirklich absolut waagerechter, geometrisch perfekter Lage runterstürzend. Sah so krass aus. Auch der Impact sah so heftig aus.
Brust auf Brust, so richtig geil. Ja. Ja.
So, und dann der eine allerwichtigste Move des ganzen Matches. Du hast den einmal schon gehabt. Den da würde ich tatsächlich gerne noch einmal rein, weil für die ganze Story ist, glaube ich, durchaus wichtig zu betonen, dass Roman Reigns wieder mal derjenige war, der verkackt hat in dem Match. Roman Reigns ist mit einem Spear in Punk reingelaufen, als der gerade Jacob Fatu auf den Schultern hatte, und hat Punk halt gespeart, so. Jemanden aus seinem Team. Und trotzdem hat Punk dann kurze Zeit später Roman Reigns den Arsch und das Leben und das Match gerettet in der Reihenfolge.
Kayfabe und nicht Kayfabe.
Korrekt. Ja. Als er halt ihn vom Tisch gezogen hat im allerletzten Moment, bevor Jacob Fatu, bevor Bronson Reed auf ihn raufgeknallt ist. Von, auch ganz oben vom Käfig mit einem Tsunami.
Ja.
So. Heißt, es ist wieder dieses Ding von Roman versagt mehr oder weniger als Anführer, so. Ja. Und jemand aus seinem Team. Und ausgerechnet der Typ, dem er misstraut, beweist ihm eine gewisse Loyalität und rettet ihm halt den Arsch. Und er muss super doll dann am Ende des Matches oder im Verlauf des Matches über seinen Schatten springen, um dem wenigstens die Hand anzubieten, um aufzustehen.
Ja.
Let alone ihn am Ende zu acknowledgen, dass er halt einen Handshake bekommt, weil er geholfen hat, so. Und ich finde es total wichtig, dass wir, dass all diese Erfolge, die gerade passieren, so, ne, auch im Zusammenbringen zum Beispiel des Teams, genauso wie jetzt halt dieser Sieg in diesem Match, das sind alles nicht Roman Reigns Erfolge. Das sind Erfolge des Teams, das sind Erfolge anderer Leute, so. Die anderen haben sich wieder zusammengerauft, obwohl sie ein Problem mit Roman haben.
Ja.
Sammy und Jay. CM Punk ist über Paul Heyman ins Team gekommen. So, Roman hat nicht einen einzigen irgendwie angesprochen. Die anderen haben sich bemüht.
Ja.
Ne? Und genauso in diesem Match. Das mag ich sehr gerne. Ich mag, dass Roman weiterhin nicht stark ist.
Ja.
So, in dem, was er tut und gemessen an dem Standard, den er an sich selbst anlegen sollte. Das wird, glaube ich, noch für einige interessante Segmente auch im Ringen mit sich selbst sorgen. So.
Ja.
Und davon gab es halt eine Menge, so Kleinigkeiten in dem Match. So. Es ging eigentlich total viel um Roman, aber CM Punk war halt ein großer Resonanzkörper dafür.
Schon geil, ne, dass Punk einfach jetzt nach dieser epochalen McIntyre-Fehde in diese Geschichte auf einmal reingeworfen wird, ey.
Ja.
Das hätte niemand von uns irgendwie andersweise vorher gesehen, so.
Und das, obwohl es so naheliegend ist durch die Nähe zu Paul Heyman, ne? Es ist so schön. Es ist wirklich so schön. Mag ich.
Jo.
So. Jetzt können wir einen Punkt an das Match machen. Der war mir noch wichtig.
Ja. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Hast du recht. Ja. Okay. Cool. Was ist so mit Teig? Also bei Tepic Floor hat mich zu Floor Mehl gebracht.
Mhm.
Einfach wenn du dich mit Teig wirklich, also so ein Wrap-Teig oder so, wo du dich so einbackst.
Ach so, also
als Decke.
Aber schon, also noch roher Teig oder bereits ausgebackener Teig?
Ich würde sagen bereits ausgebacken, weil
dann ist aber kein Teig mehr. Dann musst du mir jetzt sagen, was für ein Fladen es sein soll. Willst du ein Wrap haben?
Warte mal, ich denke gerade an, wenn es wirklich Teig ist, dann wird der vielleicht an dir heiß. Da sind wir so ein bisschen ähnlich. Ähnlich wie zu dem, was ich nicht über Wachs gesagt habe. Dann wird er so an dir heiß. Das heißt, du müsstest dich noch backen, aber ist auch scheiße.
Ja, oder nee,
okay, du brauchst eine fertige Teigware.
Oder der trocknet halt so fest, das ist auch scheiße.
Boah, ist aber auch eklig. Hat vielleicht wärmende Eigenschaften, aber nee. Ist
aber kein so ein extrem großer Wrap.
Ja, also schon fertig. Also wie ein Teppich quasi dann.
Genau, aber so ein wirklich extrem großer Wrap.
Ja.
Mit so 2 Meter Durchmesser oder so. So ein Riesentaco zum Beispiel.
Ja.
Fände ich eigentlich ganz gut, weil das mag jetzt erst einmal genauso wie so eine Decke, nicht Decke, wie ein Teppich so ein bisschen zu unbeweglich erscheinen,
ja,
aber
zu hart.
Wenn man wiederum auch so ein Wrap dann erwärmt, und Körperwärme ist ja durchaus einiges mit so 36,6 Grad, und gerade wenn du dann eingewickelt bist, wirst du ja noch einmal an der Oberfläche etwas wärmer werden, so, dann verformt sich so ein Wrap ja auch ein klein wenig.
Dann schmiegt
sich das wie so eine zweite Haut, wie so ein Kokon um dich herum.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Sache, wenn man zufällig mal so einen 2 Meter Durchmesser Teig rumliegen hat und die Decke abhanden kommt.
Geil. Ja. Ja, okay, könnte man machen, ne? Und das Geile ist, wenn du Hunger hast, du kannst es essen. Also du kannst so ein bisschen dran knabbern.
Ist wirklich lebensrettend. Man sollte immer auf Reisen sollte man immer einen großen Teig mit sich führen.
Kann man ja auch klappen wie so eine Löschdecke, weißt du? Oder so eine Notfall-Warmhaltedecke, weißt du?
Ja.
Geil.
Ich gehe mit Douglas Adams, so, ein Handtuch. Es ist einfach, also so, wo wir schon dabei waren zu sagen, was man immer dabei haben sollte auf jeder Reise, dann ganz klar ein Handtuch.
Aber zum
unter anderem, weil man es auch zum Zudecken benutzen kann. Ja, wir reden jetzt nicht von so einem steinharten Handtuch, dass du, keine Ahnung, seit 47 Jahren immer auf brutalst kalkigem Wasser gewaschen hast und so.
So ein Wichslappen.
Genau. Was nicht mal mehr als Geschirrhandtuch okay ist, so.
Ja.
Weil du möglicherweise sämtliche Oberflächen vom Porzellan damit abschabst, sondern ich meine ein schönes, fluffiges, weiches Frottee-Handtuch.
Digga, was für eine Reise soll das sein? Dann hast du ja, also dann, ja, okay. Also auf alle Reisen, die ich so mache und ein Handtuch mitnehme, habe ich immer nur so ein kleines Outdoor-Handtuch, was halt irgendwie 0,3 Kilogramm wiegt. Nicht mal. Und dann immer so ultra unbequem ist, weißt du? Das ist dann einfach so eine ekelhafte Fläche. Natürlich kannst du auch ein fettes Saunahandtuch mitnehmen, so aus Frottee. Ist aber super schwer, ne?
Ja, ist richtig.
Ich weiß aber nicht, ob da nicht Teig besser ist.
Aber hast du wenigstens eine Decke?
Wobei du mit so einem Handtuch aber auch immer nur wirklich zudenken kannst, dann liegst du wie so ein Vampir da. Du kannst dich nicht groß einrollen oder so. Es ist nicht so komfortabel, wie zum Beispiel Teig.
Bist du ein Einrollen, jemand, der in einrollender Haltung liegt in der Regel?
Was heißt einrollen? Also, nee, ich habe die Decke schon einfach über mir.
Ja.
Ich dann rolle mich da nicht so rein, aber wenn sie zu klein ist, wie ein Handtuch halt auch ist einfach, dann habe ich schon den Anspruch, das auf jeden Fall an allen Seiten dicht zu machen. Weiß ich nicht. Wäre mir schon ein bisschen zu wenig irgendwie. Vor allem, du hast ja keine Handtücher sind ja nicht 2 Meter lang.
Nee, aber du ja auch nicht.
Ja, aber meine Bettdecke, ich habe mir jetzt eine neue Bettwäsche gekauft letztens, die eine kaputt gerissen habe.
Ich möchte die Details darüber erfahren.
Tama knows.
Tama Tonga, der Biber.
Genau, die alte Biber-Bettwäsche.
Es gibt ja Biber-Bettwäsche. Sehr gut.
Also das ist schon, da habe ich schon 2 Meter Bettwäsche, das Oberbett. Das ist
ja,
schon
ja, 2 Meter. Natürlich, ist ja auch normal.
Ja. Ist das normal?
Ja.
Okay. Na guck.
Ja. Gut, dann haben wir den mystischen letzten Teil der Liste noch offen.
Ja, okay. Fürs Ende. Ja, über welche Matches willst du noch reden? Ich habe bei den anderen Matches, die sind tatsächlich so geflossen. Ich finde das Three-Way ziemlich geil.
Ja.
Würde ich sogar Match of the Night zu sagen.
Würde ich auch sagen.
Priest und Gunther war auch geil, aber da ja. Hat mich die Narrative genervt. Das war mir im Endeffekt zu wenig.
Können wir gleich mal drüber reden.
Und dann haben wir noch das Women's Wargames Match.
Und wir haben Shinsuke Nakamura, der neue US-Champ ist.
Wie wir richtig vorausgesagt haben.
Selbstverständlich haben wir das.
Was mich aber am wenigsten interessiert, drüber zu reden.
Ja. Geht mir aber auch so, aber es war auch zu erwarten, um ehrlich zu sein.
Mhm. Ja, ja, so. Stimmt.
Mal abwarten, was jetzt draus wird. So.
Wir können einfach ewig darüber reden, als nächstes, wie scheiße Nia Jax in diesem Wargames-Match war.
Das ist ein sehr guter Ansatz.
Ja, wirklich. Nia Jax, vielleicht mit ihrer schlechtesten Performance seit ihrem Comeback.
In einer langen Liste schlechter Performances.
Ja. Die hätte das Match begonnen.
Das ist die fragwürdigste Entscheidung in der Geschichte von Entscheidungen, vielleicht noch nach, keine Ahnung, problematischen Wahlergebnissen jüngerer Vergangenheit.
Weltkriege, die gestartet wurden.
Sowas, aber
also
gibt schon ein paar, du hast schon
also
recht.
Also beschissene Entscheidungen politischer Natur so, keine Ahnung, Polen überfallen, danach dann aber auch schon direkt Nia Jax als Erste in dieses Wargames-Match. Und dann Hiroshima. So.
Wow! Um Himmels Willen. Nee, aber im Ernst. Also.
Sorry.
Wir haben in der Preview noch darüber gesprochen, mit wie viel Talent dieses Women's Wargames Match im Zweifelsfall gespickt ist, wie viele tolle Wrestlerinnen da drin sind, die möglicherweise hier ein Showstealer-Match draus machen können. Und dann kommt irgendein Wahnsinniger daher und denkt sich, hä? Naja, Jax als Erstes ins Match schicken und dann erstmal Bayley 5 Minuten daran verzweifeln lassen, sie nicht auszusehen zu lassen wie einen absoluten Vollhonk.
Ja.
Und dann schickt man als Drittes hinterher einfach die nächstschlechteste Wrestlerin, die man findet, mit Naomi.
Ja, kann sie machen.
Und es ist und was dann die nächsten 5 Minuten passiert, ist wirklich so unterirdisch.
Ja.
Weil Bayley lag die meiste Zeit da und dann waren Naomi und Nia Jax mit sich selbst beschäftigt und haben halt wirklich sich mit Stühlen gestreichelt so und keine Ahnung, Alter. zum Glück gab es einen Klodeckel, der wundervoll symbolisiert hat, wie scheiße das alles ist, was wir uns angucken müssen. So, ja. Weil selbst das war, ne, für einen echt leicht gemachten Gag so unbeholfen.
Alles.
Oh, das war schrecklich. Also die ersten 15 bis 20 Minuten dieses Matches sind mit das Schlimmste, was ich bei WWE seit langem gesehen habe. So.
Ja, ist so. Unterirdisches Wrestling ging nicht zusammen. Gerade so Mimik und so und Gestik beim Nia Jax. Also es, ich verstehe nicht, wie sowas im TV laufen kann.
Ich kann nix sellen.
Also nimm irgendeine Jasmine Nix oder so aus NXT gefilmt oder so, die kann das besser als Nia Jax das hier kann. Hm. Es ist unfassbar, wirklich. Verstehe ich nicht. Dann ist das auch ein konditionelles Ding irgendwo. Wenn du jemanden mit dem Gewicht von Nia Jax und den Fähigkeiten, den mangelnden Fähigkeiten und so lange in diesem Match hast, das kann doch nur nach hinten losgehen.
Und dann ist sie auch noch die Älteste im Match.
Ja.
Wie wir zwischenzeitlich recherchiert haben.
Ja. Ja, nee, also wirklich, Katastrophe. Also es war für mich war es das schlechteste Women's War Games Match, seit es das gibt. Wir hatten jetzt ein paar davon so.
Ja.
Das war das Schlechteste. Das war das Schlechteste. Die NXT-Dinger, die waren teilweise wahnsinnig schön.
Ja.
So, ne, diese ganzen Io Sky-Moves damals und so. Io Sky wiederholt mittlerweile auch nur noch einfach das, was sie immer macht, so.
Ja.
Mit der Tonne von oben runterspringen, so. Das haben wir jetzt auch schon oft gesehen. Gut, diesmal hat sie es als Moonsault gemacht. Vorher hatte sie Crossbodies.
Ja.
Aber trotzdem, also, da war wenig Innovatives drin, wenig Event-Charakter quasi reingespielt, weil man jetzt nichts wahnsinnig Neues erfunden hat. Und es gab halt wirklich einfach sehr schlechte Personalien hier, die einfach wirklich dem Match geschadet haben mit mangelnder Fähigkeit.
Ja. Es war echt erlösend, als dann Candice LeRae reinkam, als
Belair hat auch ein bisschen was Gutes gebracht.
Genau, so, und dann Tiffany Stratton, so, dann war okay. Dann hat's halt zur Hälfte wirklich fähige Wrestlerin da drin. Ja. Nichts gegen Bayley, ne? Bayley hat versucht, was sie konnte, so mit Nia Jax und Naomi als Partnerin halt echt schwierig. Und dann wurde es auch halbwegs unterhaltsam. So, ich bin aber bei dir. Es war schon eher eine blutleere Nummer, auch Nias. Oh Gott, Entschuldigung, es tut mir leid. Wie rette ich mich da raus? Ich kann mich nicht retten.
Oh, du willst auf Ripley, ne?
Oh Mann, ich wollte gerade sagen, jetzt langsam ist der Abstand groß genug, dass alle vergessen haben, was mir gerade passiert ist.
Nias Fehler wurden ein wenig ausgehebelt von
zum Beispiel der fantastischen Performance von Liv Morgan, die, glaube ich, alle Top-Moves dieses Matches hatte. Dankeschön.
Liv Morgan, ja.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Super. Hat mir am besten gefallen, ja.
Und am Ende war dann ja auch wieder die Story Liv Rhea Ripley, die fairerweise komplett deplatziert in diesem Match ist, so, wieder das Zentrum dieses Matches, so.
Ja.
Aber dafür hat's halt echt kein Wargames-Match gebraucht, um Rhea den nächsten, also mal wieder einen Sieg über Liv zu geben, so,
ja,
der sie aber immer noch nicht dem Titel näher bringt. Ja, weiß nicht. Also es fühlte sich genauso hingerotzt an, wie der Aufbau war, um ehrlich zu sein.
Ja,
Die Protagonistinnen haben mitunter versucht, daraus was Gutes zu machen im Rahmen ihrer jeweiligen Fähigkeiten. Also im Fall von Nia Jax überhaupt nicht mal im Ansatzweise versucht. Und im Rahmen von Liv Morgan zum Beispiel oder auch Tiffany Stratton gut was gemacht. So. Mhm. Ja, aber selbst Rhea Ripley mit dieser Maskengeschichte war jetzt auch irgendwie so, ja, okay, weiß ich nicht, warum jetzt, was sagt mir das, was bringt mir das? Ich habe so ein bisschen Angst, dass Rhea mich verliert, so langsam. So, weil diese Jagd nach Liv Morgan, die nervt mich langsam.
Ja, ich habe dir das während des Matches eben gesagt, ne? Ich bin bei Rhea gerade total raus, so. Also mich hat sie schon verloren aktuell in ihrer Darstellung, so, weil sie mich einfach langweilt. Sie hat, sie wirkte auch in dem fürchterlichen SmackDown Opening Segment.
Oh ja, fuck, war das schlimm.
Grauenhaft einfach, wo sie da einfach rumgebrüllt hat, was viel zu lang ging, wo, weißt du, wo alle so ihre Redeanteile bekommen und so, das sind die schlimmsten Vince McMahon Gedächtnissegmente, so, wo alle da stehen und irgendwie einen Satz sagen können, Io Sky irgendwas sabbelt, und Ripley wirkte so deplatziert mit ihrer Performance dann da drin, schreit da einfach nur rum und ja, jetzt sieht sie einfach nur irgendwie krass aus, so, hat diese komische, Widdermaske auf und soll halt irgendwie krass aussehen, aber das ist halt eben nicht das, worüber Ripley kam. Ripleys phänomenales Aussehen ist immer nur Bonus bei ihr. Sie kommt über Charakter und Attitüde und sowas. Und das ist mir gerade alles zu künstlich aufgesetzt, als wenn da Richtung fehlt, so, oder als wenn sie sich erschöpft hat einfach in dem, was sie gerade darstellen soll. Und das ist, was, wie du sagst, diese Jagd auf Liv Morgan, so, die müsste man jetzt in Fokus nehmen zwischen den beiden vielleicht und da nochmal eine Endstory erzählen oder so, aber das kannst du nicht in so einen riesen Rahmen wie dieses Wargames-Match jetzt hier packen. Das wirkt einfach nur deplatziert wie so Magneten, die sich abstoßen irgendwie in diesem Ring.
Ja.
Ja. Zwei Ringen.
Stimmt, es sind ja zwei. Oder ich rede es mir dann einfach schön als, oh, Livs Plan ist aufgegangen. Sie hat Rhea wirklich alles genommen.
Hm.
Selbst
die Nase.
All das, was Mami cool gemacht hat, ist irgendwie nicht mehr da.
Okay, das ist tatsächlich sehr viel schon geredet, weil das bezieht sich dann schon auf so eine Metaebene.
Ja, ja, klar.
die man, glaube ich, man will an dem Star-Status von Rhea Ripley auf jeden Fall nicht kratzen. So.
Hopefully not.
Sie hat ja auch den Pin gemacht am Ende, ne? Sie hat Liv Morgan, glaube ich, gepinnt, ne?
Ja.
Okay,
das braucht sie ja auch, ne?
Legitimiert dann wieder ein Match auch.
Ja.
Io Sky wird auf Nia Jax treffen demnächst.
Jo.
Und genau, dann wirst du wieder Ripley gegen Morgan haben.
Io Sky wird auf Liv Morgan treffen.
Ja?
Jo. Oder? Okay. Sie ist doch Number One Contenderin für Liv, oder?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube schon. Ich bin derjenige, der die Showzugehörigkeiten immer durcheinander bekommt. Mach mal deinen Job, bitte.
Ja, ich weiß. Warte.
Irgendwer muss mich davor retten, dass ich mir das nicht merken kann.
Ja. Nee, du hast recht. Raw. Io Sky ist Raw. Die steht da mit Kabuki Warriors. Ja, ist Raw. Okay, krass. Dann hat ja Ripley gar nichts erreicht. Dann war auch dieses Wargames-Match im Endeffekt fürs große Ganze irgendwie Quark.
Ja, außer dass Rhea halt Liv mal wieder pinnen konnte, ne? Also vielleicht bringt ihr das Genugtuung.
Ja.
Ich weiß es nicht genau. Aber ja.
Keine Ahnung, Mann.
Ne?
Ja.
So, dies, das. Okay. Ja, aber es war also so.
Ja, lass weitergehen.
Ja.
Wir haben in der Preview, ich glaube, fast am längsten. Ja, Bloodline vielleicht, aber mit am längsten über Gunther und Damian Priest geredet.
Das ist korrekt.
So, was hat dieses Match dir jetzt dann im Endeffekt gegeben dazu? Der schwächelnde Gunther, der wieder erstarkte Priest.
Ja. Das Match war mehr oder weniger von vorne bis hinten eine Gunther-Show. So, also ein weiterer Schritt in der beeindruckenden, das haben wir in der Preview auch skizziert, Weiterentwicklung von Gunther zu einem wirklich facettenreichen Performer und Charakter.
Mhm.
So, weil wir hatten halt nicht mehr den selbstsicheren Ringgeneral hier, sondern er kam halt mit einer ganz anderen Körperhaltung, mit einer ganz anderen Mimik zum Ring als sonst. Also ne, der stolz schreitende Ringgeneral war das halt nicht, bei weitem nicht so. Geradezu zweifelnde Blicke. Ja, wobei, ich würde nicht mal sagen zweifelnde Blicke, ey, das war so, ich finde, er hat das richtig gut hinbekommen, dass man so ihm angesehen hat, dass er eigentlich sich gerade nicht anmerken lassen will, dass er nicht ganz er selbst ist und nicht ganz so stolz gucken kann, wie er das sonst tut.
Mhm.
Weil er sah eben nicht verzweifelt aus, aber eben halt auch nicht fähig zu dem, was er eigentlich will. So. Und das ist also wirklich ganz großartige Spielerei mit dieser Nuance dazwischen. So.
Ja.
Und so begann dann ja auch das Match, zögerlich. Der ist nicht raufgegangen auf Damian. Der ist erstmal ein bisschen um ihn herum schlawenzelt.
Aus dem Ring raus.
Genau, mit einer zögerlichen Körperhaltung und so.
Ja.
Und dazu kommt halt irgendwie, dass es so aussieht, als würde der gerade einfach sich ein paar Frustfunde anfressen. Keine Ahnung, ob der in Massephase ist, aber wir haben ihn ja ein paar Wochen einfach auch nicht in Matches gesehen, dass wir das vorher gehabt hätten, dass wir wissen, in welchem körperlichen Zustand er ist. Aber der ist halt schon nicht mehr so lean, wie er noch vor ein paar Wochen war. Der ist wieder weicher.
Gunther wird Walter wieder.
Und das würde halt irgendwie auch schon ganz gut passen dazu, dass ihm das gerade so ein bisschen entgleitet alles so. Und dann findet der Typ halt, und das ist am Ende die Match-Story, ne? Er findet dann dieses Opening in dem Match. Er erinnert sich wieder an das, was ihn gut macht, nämlich ein strategisches Vorgehen. So. Reinzugehen mit dem Selbstvertrauen, dass er, selbst wenn er keinen Gameplan hat, einen finden wird im Laufe des Matches, den er ausnutzen kann, um das Match zu gewinnen. Und das tut er dann. Damian Priests eine Schulter ist gefickt und ab da ist diese Schulter das Ziel. Ja. Und das ist dann ein gutes Stück Arbeit bis dahin. So, das ist aber in jedem Gunther-Match. Mhm. Das wird dann einfach strategisch zermalmt so und am Ende gibt's eine Submission über genau diese Schulter, so ein Reverse Triangle mit so einem halben Kimura hin am Kopf noch so.
A little Kimura.
So und dann ist Damian Priest halt raus.
Anaconda weiß, glaube ich.
Also ja, nur Ansatz. Andersrum. Reverse Anaconda weiß wahrscheinlich. Mhm. Ja, kommt hin.
Aber mit einem Choke drin.
Mhm. Ja.
Der Anaconda weiß ist, glaube ich, kein Choke.
Nee, das, ja.
Das geht auch, ja.
Ja, ja. Schon geil. Schon ein geiler Move einfach. Hat man so auch noch nicht gesehen von Gunther. So, dafür ist er ja immer wieder gut. Ja, und dann wird Priest halt bewusstlos. Klar, dazwischen hat Finn Balor eingegriffen so und Priest aus dem Spiel genommen mit einem Stomp. Aber dennoch, Gunther hat sich selbst ein bisschen wiedergefunden. Mhm. Und ist weiterhin Champ. Da haben wir falsch getippt. Das ist aber auch okay. Und wir haben halt also wirklich eine komplette Storyline gesehen, die wieder um eine Weiterentwicklung von Gunther herum gestrickt war. Von der ich noch nicht weiß, wie ich sie finde, aber ich finde es auf jeden Fall total interessant, was da ja immer noch für Investment hinter Gunther steckt. So.
Ja. Ja, ist geil. Ja, du, vieles von dem sehe ich auch so. Ich hätte mir aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Erzählkunst gewünscht in diesem Match. Ich weiß nicht, also Damian Priest, also es ging halt alles dann um diese Schulter von Priest im Endeffekt, so. Das war einfach der Hebel. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hebel. Mhm. Also ja, Gunther hat das gesehen mit der Schulter, hat sich dann irgendwie wieder erinnert und konnte dann das Match gewinnen. Das ist mir aber eigentlich ein bisschen zu mau gewesen im Endeffekt. Vielleicht benutzt man das aber auch genau so, dass es ein bisschen zu mau ist, um Gunther weiter zu erzählen, nämlich dass Gunther erstmal dieses Match gewonnen hat, sich quasi zum Sieg gerettet hat, aber noch nicht da ist, wo er eigentlich hin will, sondern dass das erstmal nur so ein kleiner Rettungsstomp war. Rettungsstomp sage ich gerade, weil ich auf den Stomp von Bella einschwimmen will, weil Gunther hat es halt nicht alleine geschafft, ne? Also Gunther hatte Glück mit dieser Verletzung, die er dann erkannt hat, und Gunther hatte Glück, dass Finn Balor ihm hilft. Und dann hat er sich über den Sieg gefreut schon, aber jetzt auch vielleicht nicht so richtig viel gewonnen. Also wenn jetzt Priest und Gunther wieder aufeinandertreffen, kann ich mir vorstellen, dass das Selbstbewusstsein von Gunther immer noch nicht wieder so richtig krass da ist. Keine Ahnung. Das war jetzt nicht der Prestige-Sieg, den Gunther brauchte, um wieder dahin zu kommen, wo er eigentlich sein muss. Weil es war schon auch irgendwo ein unsauberer Sieg durch diesen Eingriff von Bella. Mhm. Was Gunther ja sogar ein bisschen so auch gezeigt hat, indem er Bella auch noch ins Gesicht getreten hat. So.
Für wahr,
ja. Er mochte das gar nicht. So. Und ich glaube, im Endeffekt wird ihm das schaden, weil es im Endeffekt ihn auf dem Weg zum Selbstbewusstsein wieder aufhält. Mhm. So. Es war kein klarer Sieg. Und Gunther ist all about Prestige. So. Mhm. Weiß ich nicht.
Ich fand erzählerisch aber schon diesen Moment ganz cool, wo er so gecheckt hat, da ist die Schulter, und es war dann wie so ein umgelegter Schalter und er war wieder im Gunther-Modus und ist wieder so richtig auf Attacke gegangen und wusste wieder, was er tun soll, so, und ist nicht mehr so rumgewankt wie vorher, so.
Ja,
dann war wieder so richtig Game Time. Aber klar, er hat es nicht aus eigener Kraft geschafft, das musste sich auftun, er hatte keinen Plan so richtig. Mhm. Bisschen wie bei Roman, aber anders.
Ja.
Und er hatte keinen Ludwig.
Nee, kein Ludi. Ja. Aber bevor wir zu dem Match gehen, Körperliche von Gunther ist tatsächlich interessant. Also wir haben eben beim Gucken darüber geredet, so, er hat halt wirklich gerade wieder mehrere Kilos mehr drauf als noch vor ein paar Monaten.
Ja.
Und das kann bei WWE tatsächlich ein stilistisches Motiv sein. So. Diese körperlichen Sachen, da setzt man seit ein paar Jahren sehr drauf. So, ne? Es fängt mit so plakativen Dingen an, wie das Paul Heyman graue Haare kriegt, wenn er gestresst ist.
Ja.
Was halt mal der Fall war vor längerer Zeit. Und jetzt hat Gunther wirklich gerade so ein paar Walter-eske Züge wieder. Also er hat ein bisschen Speck drauf. So, und das war vollkommen weg. Mhm. Und das kann tatsächlich einfach der Darstellung geschuldet sein, irgendwie, dass er jetzt eben nicht so geil bei sich ist. Das ist wirklich interessant. Sowas futterst du dir locker in 2 Wochen drauf.
Ja, ja.
Und man hat 2 Wochen lang mindestens Gunther nicht nackt gesehen. So.
Ja. Man muss das ein bisschen konsequent verfolgen dafür. Ja. So, aber das kann man schon machen. Genau. Also gibt ja auch genug Stories, ne? Irgendwie so aus dem Film- oder Seriengeschäft so. Keine Ahnung, James Gandolfini oder so sollte sich für eine gewisse Staffel, ich weiß gar nicht, ich glaube vielleicht die letzte oder so, von Sopranos halt auch gut Kilos anfressen. Das hat seine Gage legitim erhöht. aber das macht natürlich erzählerisch auf jeden Fall etwas, wenn du halt zeigen willst, dass jemand sich gehen lässt. So.
Ja.
Und das ist dafür ein sehr gutes Mittel. Ich meine, wir reden mitunter über die Hemdauswahl von Paul Heyman, hast du ja gerade gesagt. Ja. So. Der hat, seit er wieder als Wise Man von Roman Reigns reinstated ist, hat er halt wieder ein Hemd und eine Krawatte an. So.
Ja.
Nur in diesem einen Besuch von der Seite hat er sich getraut, mal ein T-Shirt zu tragen.
Ja.
Ich glaube, auch das ist komplett bewusst genau so gehalten. So. Ja, das wird also... Die einzig andere Erklärung dafür, dass Gunther so aussieht, ist halt einfach, dass er gerade aus irgendeinem Grund nur auf halblang trainieren kann oder sowas, weil er vielleicht irgendeine Verletzung mit sich rumschleppt oder sonst irgendetwas. Ja. Ich glaube nicht, dass Gunther nochmal an den Punkt kommt in seiner Karriere, wo man sich Sorgen machen muss, dass er sich gehen lässt oder so.
Ach, niemals.
Wenn, dann ist das Ding halt Absicht. Ja.
Niemals, genau. Hast du Der Mechanist gesehen? The Mechanist von mit Christian Bale?
Ja.
Krank.
Ja.
Bale hat sich da auf, weiß ich nicht, unter 50 Kilo oder so ein Scheiß runtergehungert. Das
sieht richtig krass aus,
ja. Das ist so heftig. Und Christian Bale hat halt, der ist halt fucking Batman.
Der ist einfach Gottverdammt, warte.
Batman.
Batman. Das war besser.
Ey, ohne Scheiß.
Ja.
So, ja, also das, was so SchauspielerInnen da teilweise tun, so.
Das halt in die andere Richtung in dem Fall.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, je nachdem, wie der Stress aussieht, so, ne? Manche nehmen zu, manche nehmen ab. Das ist tatsächlich ein Ding.
Ja.
Gott. Ja. Mit Menschen zudecken.
Der Maschinist, ey. Geiler Film, aber.
Ich wiederhole, mit Menschen zudecken.
Ja, ich.
Also, wenn du neben dir jemanden.
Aber dann hast, nicht mit Christian Bale. Aus der Maschinist. Komm auf
den Film an, für den er sich gerade vorbereitet.
Ja, aber nicht aus Maschinist.
Nee, Quatsch. Aber wenn du so einen guten, griffigen Menschen hast neben dir im Bett oder so, dann ziehst du rüber.
Körperwärme teilen, beste.
Ja, da. Ist so. Zudecken ist halt so ein Ding. Also, keine Ahnung, du legst ja einen Mensch wahrscheinlich nicht so straight einfach auf dich drauf. Das wird ja zu schwer irgendwann. Also irgendwann drückst du ja aus dem Brustkorb so, auch wenn das jetzt vielleicht ein leichter Mensch ist irgendwie, aber auch so 45 Kilo oder so, drücken dich irgendwann.
Kann man aber auch ab und an abwechseln, dann mal seitlich.
Ja, aber da musst du ja, ich will ja schon durchschlafen auch. Also ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie meine Freundin zu nehmen und sie dann irgendwie von rechts nach links immer zu schieben, alle 30 Minuten. Das müsste sie entweder selbst machen, aber ich sehe eine Decke erstmal als was Passives erstmal an. Das heißt, wenn vielleicht ist sie dann eher bewusstlos. Also du hast ja dann, also es liegt ja dann oft so seitlich.
Umso schwerer.
Eine Seite ist dann halt, ja stimmt, eine Seite, besoffen und bewusstlos. Besoffen und bewusstlose Menschen sind die schwersten Menschen der Welt. Ohne Scheiß. Boah, ich erinnere mich heute noch daran, wie ich irgendwie am 18. Geburtstag alten Freund Patrick irgendwie wie so einen nassen Sack mit drei anderen noch irgendwie nach Hause bringen musste. Es war so schwer. Wir haben dann eine Schubkarre geklaut aus irgendeinem Garten und ihn da reingelegt und die kippte immer um. Wirklich, der wiegt heute nicht viel, so 60, 65 Kilo oder so. Ist ein zierlicher Mann. So, aber es war unmöglich, den zu transportieren. Der war einfach scheiße besoffen. Ja, jedenfalls, also Menschen, aber an sich, weil sie halt Körperwärme ausstrahlen, sind gute Decken.
Ja, aber gerade hast du ja auch gesagt, warum es irgendwie unpraktisch ist.
Ja.
Aber ich finde schon grundsätzlich Menschen auch gut und Körperwärme teilen als Idee.
Du bräuchtest mehrere Menschen vielleicht. Du bräuchtest vielleicht so 6 Kinder. Die kannst du dir überall so hinstecken. Also so oben Oberkörper, links, rechts. Unten Beine irgendwie noch 2 und ein Kind irgendwie oben drauf und eins,
weiß nicht. Ja, in so einer Gruppe ergibt das vielleicht Sinn.
Genau.
Also ich meine, Pinguine zum Beispiel machen das ja auch, ne? Stellen sich so alle sehr eng beieinander zusammen.
Ja,
um stimmt. Einander zu wärmen, so.
Ja.
Ja, und dafür muss man sich zwischendurch auch bewegen, damit die außen sind, dann auch mal wieder in die Mitte kommen und so.
Ja, aber dann nehmen wir doch einen Pinguin. Die haben ja auch so Flügel, die kannst du ja...
Nehmen wir mehrere Pinguine.
Einer reicht.
Nein.
Legst du die oben drauf und dann hast du an den Seiten hast du die Hände. Oder Flügel.
Hast du mal gesehen, wie klein Pinguine sind, Alter?
Hast du mal einen fucking Königspinguin gesehen?
Ja.
Der ist riesengroß, Mann. Der geht an die 1,70 oder so. Den kannst du richtig schön
deine Mutter
auf deine 1,70. Eier legen. Meine Mutter ist ungefähr, ja, ein bisschen kleiner.
Siehst du?
Das war einfach ein wahrer Deine-Mutter-Witz, Mann. So, was ist los? Nee, wirklich. Ich habe doch letztens so im Pionier-Podcast erzählt, von diesem, dass ich mal in Feuerland und in Chile so Königspinguine gesehen habe. Den kannst du dir hervorragend drauflegen und du hast die Seiten dicht.
Digga, ich schlag jetzt für dich nach, wie groß ein fucking Königspinguin
ja,
ist und sagte, der ist nicht 1,70, Alter.
Der ist 1,70, wenn nicht größer. Volles Monstrum einfach.
85 bis 95 Zentimeter. Du Pissnelke. Weißt du, und die Flügel von so Pinguinen sind ja auch nur so Lappen, die da an der Seite noch runterhängen. Ein Scheiß deckst du dich mit einem einzelnen Pinguin zu. Laber mich doch nicht voll. Kannst vielleicht einen Wachspinguin einschmelzen und dir den in dein Maul kippen, damit du die Fresse hältst. Aber das ist keine Lösung hier.
Wachspinguin. Ja gut, dann bleibt der siebte Punkt.
Aber warte, wenn du bei einem Menschen warst, warum dann nicht mit einem Menschen, der einen Umhang trägt? Zum Beispiel Batman. Das ist unpraktisch, dann könnte man einfach nur den Umhang nehmen. Ne?
Nur den Umhang.
Und Umhänge sind zu dünn. Also ich finde den Gedanken vom Pinguin immer noch gut, aber dann lieber eine Gruppe von Pinguinen, die sich so um einen herumscharen und dann einander und mich wärmen. Das finde ich irgendwie sehr holsam.
Die Implikation, ich glaube, wir durften nur einen Gegenstand nehmen und mehrere Pinguine sind mehrere Gegenstände.
Seit wann machen wir Top 7 denn mit Regeln?
Immer. Es gibt immer 7. Allein das ist schon eine Regel, die fest ist einfach.
Ich würde behaupten, dass sich locker eine Top 7 zusammenstellen lässt mit Top 7, indem wir nicht 7 genannt haben.
Meinst du?
Weder erreichen wir immer die 7, noch halten wir sie immer ein, wenn wir sie erreicht haben. Also ich würde schon unterstellen, es gibt auf jeden Fall mindestens 7 Top 7, wo wir mehr oder weniger als 7 Punkte genannt haben. Ja.
Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Aber denk doch mal generell an Tiere, an anderes. Müssen ja nicht Pinguine sein. Vielleicht gibt es ja irgendein Tier, was richtig geil ist, um sich mit zuzudecken.
Rochen. Ein Rochen
ist die basically richtige Antwort.
Eine schwimmende Decke.
Das ist die richtige Antwort. Das ist die richtige Antwort.
Gut.
Ein Freund von mir, Shoutout Julian, der war jetzt gerade in Thailand und Malaysia. Und in einem dieser Länder war halt einfach so irgendwie größte Gefahr oder so, wenn du schwimmen gehst, halt Rochen. Die können dich halt echt angreifen, auch wenn du Pech hast, so.
Ja.
Und die sind halt echt auch gruselig.
Voll.
So, und dann hat er auch Rochen gesehen und so. Und er sagte auch so, er hatte irgendwie vor zwei Sachen immer Angst, so. Und jetzt sind es halt einfach drei. Also so Tiere, vor denen er Angst hat. So, das eine war Seeigel, Nerven halt ultra.
Ja.
Das andere war, glaube ich, so Quallen. So
Feuerquallen wahrscheinlich.
Ja, ja, einfach so.
Super scheiße.
Unberechenbare Dinge im Wasser und die sind schneller als du und so komisch.
Haben ja, auch keinen, also, können ja auch nichts, ne? So Quallen sind ja auch, also die existieren ja einfach nur. Die haben ja kein Bewusstsein, keine Idee von was sie tun, sondern die sind einfach so.
Ja, die haben ein Nervensystem, ne?
Kannst ihnen das nicht mal übel nehmen.
Nee.
Weißt du?
Ja.
Zum Rochen würde ich sagen, Bruder, was soll das? Was habe ich dir getan? Aber zu einer Qualle?
Ja.
So? Kannst dich auch über einen Stein beschweren, über den du stolperst.
Ja.
So, okay, ein Stein hat kein Nervensystem, aber kannst du auch Dings, dich über einen Baum beschweren, wenn du gegen Ast läufst, so. Ey, ja. Ast. Macht man auch nicht.
Machst du nicht, nein.
Nee, machst du nicht.
Aber so ein Rochen, die haben auch die Mäuler unten, ne?
Ja.
Das ist auch weird, das ist dann erst über dir so. Boah, das heißt, wenn du dich mit einem Rochen zudeckst, dann hast du das Maul immer an deinem Hals.
Decke dich niemals mit einem Rochen bäuchlings zu. Immer auf den Rücken nehmen. Take the back.
Dann schnarcht,
ich mach doch BJJ dann nicht zum
er.
Spaß.
Dann schnarcht der Rochen. Wenn Leute auf den Rücken legen und den Mund so nach oben haben, dann schnarcht er die ganze Nacht. Kannst auch nicht pennen. Das heißt, du musst ihn nach unten legen, quasi an deinen Schwanz mit seinem Maul. Weißt du?
Ich sehe einfach so krass, wie du in unserer nächsten Pen and Paper Runde uns in eine scheiß Taverne schickst, die zum schnarchenden Rochen heißt.
Nee, aber wirklich, das wäre dann, also leg den Rochen bäuchlings, rücklings.
Ja.
Dann hast du das Maul vom Rochen am Schwanz, aber es ist nicht an deinem fucking Hals und der atmet dir nicht in dein Gesicht, während du schläfst.
Findest du das ein beruhigendes Szenario, wenn stattdessen sein Maul an deinem Schwanz ist? Ernste Frage.
Ich glaube, der klassische Deckenrochen hat keine Zähne mehr. Das heißt, es kann sogar ganz angenehm sein. Müsste man präparieren.
Gut.
Ja, das war doch mal eine entspannte Top 7.
Das war eine richtig entspannte. Das war die erste Top 7 in der Geschichte dieses Podcasts, die wir einfach so über die Folge verteilt haben, ne?
Denkbar.
Schon. Hm. Ja, fand ich aber ganz gut. Hatte sowas von einer Werbeunterbrechung irgendwie, aber so eine episodische.
Ja, stimmt.
So, es geht weiter. Oder eigentlich ist es die, eigentlich war diese Top 7 der eigentliche Inhalt dieser Folge bis hierhin und sie war unterbrochen von Werbeunterbrechungen in Form der Besprechung der einzelnen Matches.
Ja, das war.
Ja. Okay. Wollen wir zu Ludwig und Bronn und Sheamus gehen?
Ja, können wir machen.
Geil.
Shea Butter Mousse. Ja, für mich Match of the Night.
Stimmt, Sheamus.
Ja.
Das ist wirklich so gemacht. Das ist
Shea Butter Mousse.
Nur gemoost, ja. Crazy. Ein bisschen flüssiger als Shea Butter.
Ja, Mousse ist für mich nicht flüssig.
Ja, aber also, aber Butter ist ja schon was halbwegs Festes, so, und Mousse ist dann halt schon noch so, da kann man mehr reingreifen. Das ist halt weniger am Stück. Für mich ist Mousse auch nicht flüssig, aber es ist so, ja.
Weißt du, das ist auch interessant, dass Wachs alle Konsistenzen zwischen Mousse und Sheamus über Wachs darstellt.
Redest, ich schwöre dir, ne? Ich breche diesen Podcast ab. Das war jetzt, glaube ich, der fünfte Anlauf oder so. Wenn du die 7 erreichst mit Wachs, so, dann ist Schluss hier. Dann
einmal darf ich also noch, okay, cool. Ja.
Ich kündige an, ich mache demnächst eine Toilettenpause. Da kannst du dann einmal kurz über Wachs reden.
Geil.
In meiner Abwesenheit.
Ja, mach ich. Geil. Heftig. Ja, Match of the Night für mich. Ohne Scheiß. Also die drei haben richtig gut geballert. Sheamus ist the man of the three ways. So, der hat, macht einfach die geilsten Three-Way-Matches. Das Mania-Ding vor 1, 2, 3 Jahren mit Gunther und McIntyre und so. Oh, jetzt das hier. Er leitet diese jungen Burschen da einfach an und es ist super schön zu sehen, wie sich dann Boom Breaker und Ludwig Kaiser quasi emporheben an dieser Veteranenschulter Sheamus so.
Ja.
Und einfach ihr Ding machen und ihre Stärken ausspielen. So. Und das haben Breaker und Kaiser hier wunderbar gemacht. Also die Körperlichkeit von Breaker kam in diesem Match nochmal so geil intensiv zur Geltung. Und die, ja, ich sag mal, Attitüde und das Charisma von Kaiser auch nochmal so richtig. Auch in diesen Momenten, wo er dann so ein bisschen dieser Heel, der in die Falle tappt ist und so, die mir auch gefallen haben in diesem Match. So. Mhm. Dann dieses Abgewichste und dieses, er kann dann auch mal wirklich so richtig teuflisch werden und so, das kam durch. Aber das, was so bei mir hängen blieb von diesem Match, sind halt wirklich die Aktionen von Bron Breakker. Allen voran dieser Spear über Sheamus. Gesprungen, ich möchte sagen geflogen in Ludwig Kaiser. Ich habe zu dir gesagt nach dieser Aktion, ich möchte Kaiser die nächsten 2 Wochen nicht mehr im TV sehen, weil der eigentlich diesen Spear sellen muss. Göttlich.
Ey, fantastisch. Das Match, also so wie ich vorhin gesagt habe, das Match Damian Priest gegen Gunther war von Start to Finish eigentlich eine Gunther-Show so und die Priest-Bella-Storyline wurde nur so ganz kurz einmal reingeschnipst, aber eigentlich ging das Match selber in seiner Erzählung um Gunther.
Ja.
So hier mit Bron Breakker. Dass das Ding war halt gemacht, um den in geile Positionen zu bringen. So. Und es gibt produktionstechnisch einen immensen Unterschied zwischen dem Women's Wargames Match zum Einstieg und dann diesem Match hier.
Ja.
Weil hier waren so viele Kamera-Angles on point, so viel Timing zwischen den Wrestlern war einfach on point, um genau diesen Zweck zu erfüllen von lass uns Bron richtig geil aussehen lassen. So.
Ja.
Während halt in diesem Women's Survivor Series Match teilweise die Schnitte sonst wohin gelaufen sind, weil, also keine Ahnung, ne? Oder Nia Jax den Stuhl nochmal 3 Sekunden länger hochhalten musste, damit sich jemand für sie so hinlegt, dass sie draufschlagen kann, weil Nia Jax offenbar unfähig ist, ihre Haltung zu ändern. Ey Mann, Bron Breakker vollbringt etwas oder die Inszenierung von Bron Breakker vollbringt etwas, das muss man halt wollen, ne? Das muss man einfach wollen, darin muss man investieren und zwar ihn immer und immer wieder noch krasser aussehen zu lassen. Nicht mit jedem Match, aber in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ein Spotlight zu geben, dass man sich denkt, boah, was für ein krasser Ficker und das hier war so eins.
Ja.
Richtig, richtig gut gemacht. Es war nicht nur eine Aktion, das waren mehrere davon und dieser eine Spear, den du gerade genannt hast, war das absolute Highlight.
Das fing schon an mit diesem Flying Shoulder Tackle gegen Kaiser draußen, als er quasi hinter der Kamera herspringt.
Ja. Ja.
Das sah so irre aus.
Auf Gesichtshöhe halt auch, ne? Es war ein Shoulder, wirklich ein Shoulder-Tackle in die Fresse.
Ja.
So, das ist schon crazy, von wo der da geflogen kommt. Dann gab es noch diesen Sprung vom Apron in Richtung Tisch, so, wo er dann beide Gegner umgeclotheslined hat bei.
Ja.
Richtig, richtig geile Nummer vom Breaker. Gutes Showing von Ludwig Kaiser, aber auch, hast du auch völlig recht. Und ja, fantastische Arbeit von Sheamus als Katalysator für die beiden.
Schon geil.
Toll. Ganz, ganz starkes Match.
Genau so, genau so will ich eigentlich meinen Intercontinental Title auch sehen. Also das muss das ja, Picture Mann. Sein. So, ne, wo es halt wirklich um knallhartes, richtig geiles Wrestling geht, so mit Charakterbenefits, so. Mhm. Aber auch wo Wrestling einfach ein Ding ist. Irgendwie.
Ja. Ja.
Da sehe ich Midcard Titel. Ja.
Hat Bock gemacht.
Genau. Lass uns noch mal kurz darüber reden, wo wir gerade bei Midcard Titeln sind, was Nakamura jetzt mit dem US Title macht. Hat das Potenzial oder ist das ein Strohfeuer?
Dahin zurück.
Da waren wir noch gar nicht. Da waren wir noch gar nicht.
Wir waren kurz bei dem Match.
Ich glaube, wir haben nur gesagt, dass
Nakamura gewonnen hat. Wir wollen noch gar nicht viel darüber reden.
Ja.
Aber gut, können wir machen.
Über das Match nicht unbedingt, aber einfach über Nakamura so ja, vielleicht ja. noch. Schinken, Brot, wie hast du es genannt?
Schinken-Nackermoräne, habe ich gesagt.
Schinken-Nackenmoräne.
Das hast du dann gesagt, genau.
Ja, Moräne.
Ja, Shinsuke-Nackermoräne, ey. Einem weiteren fantastischen Tessa Q&A-Fragen aus Geburtsdings geschuldet vor einigen eigenen Episoden.
Echt?
Dass wir schwimmende Wrestler finden mussten. Ich glaube, es war wegen Tessa oder wegen irgendjemand anderem, weiß ich nicht.
Kann sein, genau. Dass die Polkappen geschmolzen sind.
Sowas zum Beispiel.
In Waterworld hatten, ja.
Okay. Ja, sowas denkbar.
Ja.
Und ich glaube, da war Roman Reigns auch ein Rochen aufgrund seines breiten Mauls.
100 pro jetzt
erinnert mich. Und weil er sich halt auch generell sehr gleitend bewegt.
Schöne Top 7, auch Wrestler, auf dem man gerne schwimmen würde.
Oh ja, stimmt. Viel besser als die Deckenfrage.
Würde mich auch interessieren, was du da sagen würdest, weil es gibt ja verschiedene Konsistenzen von Körpern so.
Ja.
Ob du dann lieber das Weiche hast, irgendwie so ein, so, keine Ahnung, Oberfemi oder der ist nicht weich, so ein Big E oder so. Oder ob du lieber so ein Brett hast.
Ja.
Wie so eine Candice LeRae oder so.
Werden wir.
Spannend.
Ey, sag das mal Johnny Gargano. werden wir in dieser Folge nicht mehr erfahren.
Ja.
Nakamura. Ich persönlich finde den spannend. Ich mag Nakamura mit Facepaint. Ich mag Nakamura ohne Mimik, beziehungsweise mit der Abwesenheit von Mimik als Mimik. So, mit diesem leeren Blick. Ich mag, dass er seine Haare nie aus seinem Gesicht macht, vor allem nicht nach dem Match. Hm. Egal wie verschmiert der Rest seines Gesichts ist.
Das braucht Körperkontrolle, Alter.
Ja.
Ja.
Ohne Scheiß, diesen Impuls zu unterdrücken.
Ja.
Todesaufgabe.
Ja.
Ich mag dieses komplett schwarze Outfit. Ich mag tatsächlich auch die neue Entrance, in die so ganz vorsichtig seine alte Musik verwoben ist.
Ja.
Und ich liebe an der neuen Entrance den Backdrop, halt diesen blutroten Mond, von dem er dann einfach nur so als Schatten nach vorne geht.
Ja.
Mega geil.
Der Tron ist der Wahnsinn.
Ja. Ich mag auch die Sache mit dem Mist. Und ich mag auch, dass es den Mist bei diesem Match gegen LA Knight nicht gebraucht hat. Sondern, dass das am Freitag bei SmackDown zum Einsatz kam und er das Match ohne das gewonnen hat, sondern einfach nur mit einem sehr guten vorbereitenden Move für den Finisher, nämlich als er dann LA Knight auf seinen Hinterkopf auf diese Eisenplatte, Metallplatte zwischen den beiden Ringen geknallt hat, um dann halt seinen Kinshasa, den er inzwischen ja nur noch von hinten macht, auf genau diesen Hinterkopf zu ballern.
So. Schon mal die Fontanelle aufgeweicht und dann rein.
Genau das. So, ja, ich finde diesen Shinsuke Nakamura auf jeden Fall interessant. Ding ist halt nur, die ganze Präsentation, die er hat, ist für mich die eines Jägers, noch viel mehr als die bei Bron Breakker. So, ich weiß nicht, was der mit dem Titel will. So, und warum Leute sich ihm gegenüberstellen sollten. Das erscheint mir im Moment wahnsinnig und wahnsinnig dumm.
Niemals würde ich den herausfordern.
Ja.
Ja.
Keine Ahnung. Aber also ihn als Charakter finde ich gerade durchaus interessant. Ich check nur nicht, wie das ein Title Run werden soll. Insofern, ich bin gespannt.
Ja. Hätte ich auch eher irgendwie Santos Escobar gesehen oder so, irgendwie, um schönen nächsten Title Run zu haben.
Mhm.
Dass das Nakamura jetzt ist, schon ein bisschen wild.
Ja.
Jo. Ja.
Du fandst aber auch Freitag richtig scheiße.
Ja, fand ich richtig scheiße. Also die Tatsache, dass er Freitag schon ein Match hatte. Ich hätte mir nach diesem Comeback von Nakamura gewünscht, dass er auch diese geile Entrance mit dem neuen Tron und so und der Mucke und sowas, dass man das natürlich erst beim PLE sieht und nicht schon bei SmackDown als einen Tag vorher, um das zu entmystifizieren. So, das ist ein mystischer Charakter, entmystifiziere den nicht, indem du schon mal einfach was präsentierst, was du auch einen Tag später mit einer größeren Wirkung präsentieren könntest. Mhm. Dieses Match gegen Andrade hat niemand gebraucht, vor allem nicht Andrade, der verloren hat.
Mhm. Aber ich finde schon, Nakamura hat's gut getan. Ich persönlich. Ich verstehe voll, was du meinst.
Der war auch vorher gefährlich für mich.
Mit genau.
Zwei Auftritten so.
Eben. Aber die Entrance kam auf jeden Fall bei SmackDown krasser, weil man den viel größeren Tron hat als bei diesem PLE, muss man ja auch sagen. So.
Ja, gut.
Und man hatte halt dieses Element dieser Gefahr, dass er diese Mistspuckerei macht. Also keine Ahnung. Irgendwie hat ihn das für mich schon nochmal gefährlicher gemacht für das Match gegen LA Knight. Und deswegen mag ich es aber auch, dass er da nicht mal alle Register ziehen musste. So, ich check voll, wo du herkommst, aber ich habe es als nicht so schlimm empfunden.
Für mich hat es ihn sogar noch ungefährlicher gemacht tatsächlich. Weil wir gesehen haben, dass er auch gegen Andrade, der ein sehr guter Gegner ist, gestruggelt hat. Ich dachte mir nach Nakamuras Auftritten in den zwei Wochen davor, dass er LA Knight jetzt auch squashen könnte, weil der so krass kommt und so heftig aussieht. Wenn er dann einfach so ein normales Match hat, wo er auch mal an seine Grenzen gerät, schon gegen Andrade, ist das für mich eine Schwierigkeit, weil dann sehe ich, okay, der ist ja doch noch einfach der Nakamura mit seinem Moveset, das ich kenne, mit den Schwächen, die er hat und sowas. Der ist jetzt gar nicht so übernatürlich, wie er gerade präsentiert wird. Deswegen hat mir das was genommen für dieses Match. So, man hätte vielleicht einen anderen Gegner nehmen müssen. Wenn du unbedingt ein Match machen willst, aus was für Gründen auch immer, dann nimm nicht Andrade. Andrade ist im Title Picture, um das Nakamura jetzt gerade kämpft. So, dann nimm halt einen Jobber oder so. Nimm Local and Talent, so, weißt du? Irgendwie, ja, das war einfach mein Punkt.
Verstehe ich.
Aber er hat trotzdem gewonnen.
Er hat trotzdem gewonnen, auf jeden Fall.
Ja. Das war's auch eigentlich schon von den Matches, oder?
Das war's von den Matches.
Vom Event.
Genau. Fazit fürs Event haben wir gemacht. Eine Sache haben sie außen vor gelassen, also dann auch bewusst vorher. Und das finde ich im Nachhinein total weird, weil Cody bei Raw noch, ich weiß nicht, ob in dieser Woche oder in der Woche davor, mal sagte, er will Kevin Owens haben, egal wann, ob jetzt zu Survivor Series oder bei Saturday Night's Main Event. Und jetzt gab es das Match bei Survivor Series nicht, so, das war auch von vornherein schon klar. Aber die Erwähnung dessen finde ich im Nachhinein dann doch sehr seltsam. Wenn gleich nachvollziehbar, weil es war in Kanada und es ist nicht ausgemacht, dass Kevin Owens möglicherweise der Publikumsliebling in diesem Match gewesen wäre. Aber das haben wir auf jeden Fall noch, ne? Wir haben Turniere laufen um die neuen Women's Midcard-Title.
Ja.
Wir haben die Bloodline-Story, die weitergeht. Wir haben die Judgment Day-Story zwischen Finn und Damian Priest, die noch weitergeht. Einige Dinge tatsächlich, die noch so nebenbei weiterhin in Verhandlungen sind. Da ist gut was los.
Und wir haben Deadline jetzt, ne? NXT.
Nächstes Wochenende.
Event.
Ja.
Auch schön.
Nächstes Wochenende, stimmt.
Müssen wir mal gucken, ob wir dazu was sagen. Die NXT-Podcasts, unsere letzten, haben mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Über NXT reden ist immer so wohlfühlig irgendwie.
Voll. NXT ist aber auch spannend einfach. Es macht einfach Bock.
Ja.
Ja, lass das mal auschecken. Dann, pass auf. Ich würde vorschlagen, ich gehe nochmal kurz meine Blase entleeren. Du kannst ein bisschen was über Wachs erzählen. Und danach machen wir ein bisschen Terminplanung.
Geil.
Tschüss.
Ich warte, bis du raus bist und die Tür zumachst. Dann rede ich erst über Wachs. Naja, Wachs. Naja, Wachs, Alter. Ja. Nee, ey, diese Wachspunk-Sache, ich zieh das durch. Ich werde jetzt über die nächsten Episoden definitiv dieses ganze Szenario, das ist so eine dystopische Welt, die ich mir da jetzt erdenke, ausfahren. So mit verschiedenen, also wie das auch rohstofftechnisch gemacht ist und so. Wachspunk. Ich möchte einfach die verschiedenen Wachsarten auch haben. Ich möchte mich bilden darüber. Wachs ist so ein geiles Ding. Ich möchte wissen, was die Eigenschaften von Bienenwachs sind, was die Eigenschaften von Paraffin sind. Was ist überhaupt Paraffin? So, wie wird beleuchtet? Geil, Beleuchtung. Es wird in dieser dystopischen Zukunft einfach komplett auf Kerzenlicht umgestellt. Was dem Ganzen eine romantische Atmosphäre verleiht, so, ne? Weil elektrisches Licht und so gibt's einfach nicht mehr. Die Rohstoffe, Holz, Plastik und so sind sowieso alle hinüber. Man hat noch so ein bisschen was. Das sorgt aber auch alles wahrscheinlich für eine große Trennung zwischen Arm und Reich. Die Schere ist groß, weil die Reichen können sich noch so die alten Rohstoffe reichen, die Antiquitäten quasi. Sowas wie ja Holz- und Plastikgegenstände, die irgendwie für was geil sind. Und die armen Leute, das Volk muss quasi auf billige Wachsprodukte zurückgreifen. Aber es ist auch generell eine Welt in ständiger Veränderung, in ständigem Reparaturfluss, so, weil man muss halt immer wieder alles ausbessern. Straßen aus Wachs sind natürlich brüchig, so, die kannst du schnell bauen, da musst du aber immer was erhitzen. Das heißt, es gibt ganze Völker, die mit Bunsenbrennern rumlaufen und so, die Bunsaren, die dann quasi irgendwie vielleicht die Straßen irgendwie aufweichen und dann reparieren, halt wieder ein bisschen was glatt streichen und sowas, werden Häuser gebaut, die immer wieder zusammenbrechen, weil man immer wieder ausbessern muss. Und diese ständige Gesellschaft im Wandel und so hat sehr viel Potenzial auf auch in religiöser Hinsicht, so dass man wirklich, wie ich es eben schon mal angesagt habe, bevor Lukas mich wüst unterbrochen hat, diese verschiedenen Strömungen der immer wechselnden, sich neu formenden Ideale und Philosophien und dann die statischen, die immer wieder aus dem aus hartem Wachs bestehen. Diese Tür ging gerade einfach so auf, hört Lukas mir gerade zu. Wahnsinnig spannend. Ich sehe da auch einen Comic, man könnte das auch alles erstmal per Comic darstellen. Wachscomic. Bienen, auch einfach eine ganz andere Stellenwert. Bienen sind die heiligen Tiere, sowas, also ne, was Kühe in Indien sind einfach Bienen in dieser Welt. Riesige Wachsplantagen, aber eben auch riesige Bienen Areale, so, die dann Gott, diese Rohstoffe nachliefern. Ich glaube, das ist so ziemlich die spannendste dystopische Zukunft, über die man reden kann, die man darstellen kann, lyrisch, malerisch, musikalisch vielleicht auch, Wachsinstrumente, was ist das für ein Ding? Es gab früher echt mal irgendwie so eine Tonbandrolle oder so, so bevor es das Grammophon gab und so, gab es tatsächlich irgendwie so ein Instrument, das mit Wachs gearbeitet hat, irgendwie so mit so Wachsabdrücken und so, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es ging so, habe ich in Der Boxer gelesen, gutes Buch von Stefan Twardoch, lest euch das durch, Der Boxer, ja. Genau, also ne, wie die Kunst dieses Wachszeitalter dann wirklich aufnimmt und so. Wie ist das auch mit Temperaturen? Also ne, du hast nördliche Gefilde, wo es irgendwie kälter ist, du hast südliche, wo es wärmer ist. Der Wachs reagiert darauf, ein natürliches Produkt. Das heißt, du musst im Norden mit hartem Wachs arbeiten irgendwie. Vielmehr die Bunsaren mit ihren Bunsenbrennern irgendwie einbinden, damit die noch mehr reparieren und so. Unten im Süden vielleicht, wärmeren Gefilden halt, hat man das Problem, dass der Wachs immer brüchig wird, so Autos, Fahrzeuge müssen immer wieder gehärtet werden. Das heißt, du brauchst Kühlaggregate irgendwie. Wie macht man das? So, wo ist es im Endeffekt einfacher zu leben, im Norden, im Süden? Wettereinflüsse generell auch ein Ding bei Wachs. So, ne? Sonne darf einfach nicht zu lange drauf ballern, weil du halt irgendwie dann natürlich flüssiges Wachs bekommst. So, wie funktioniert Liebe? So, ne? Also Kondome aus Wachs, hey, keine Ahnung, ja, geht. Ist aber auch immer irgendwie heiß, wenn man die frisch gießt, so. Weiß ich nicht. Muss man sich überlegen, so, ob man dann noch verhütet, irgendwie. Am Ende hast du eine Überbevölkerung. Sie 1000 Babys jeden Monat in irgendwelchen Wachsbetten liegen. Das geht auch nicht. So. Das sind alles Gedanken, die man sich machen kann, aber die es auch wert sind, drüber nachzudenken, so. Weil diese Wachswelt tatsächlich auch Chancen beinhaltet. Das ist nicht nur einfach irgendeine dunkle Zukunft, so. Wachs ist auch oft hell. Deswegen, Alter, wie lange pisst Lukas? Ich kann nicht ewig über diese Scheiße reden. Digga!
Ja, was? Mach doch fertig jetzt.
Was? Ich rede. Du bist nicht mehr im Bad, oder was?
Nein!
Achso, ich hab nur gesehen, dass die Tür aufging, aber ich hab dich da hinten irgendwo gehört.
Ich hab mir jetzt die Weltkarte angeguckt, die in deiner Küche hängt.
Die hat tatsächlich was Wachsartiges, wenn man
sagt. Alter, die Schnauze, ey. Ich mach raus, Alter.
Batschen, links, rechts, zack, vorbei.